Egal ob 20 oder 1000 PS, ob günstiges Alltagsauto oder sündhaft teurer Supersportwagen. In Achtung Fahrspaß fahren Jan und Luca sie fast alle. Was hat ihnen gefallen? Was hat sie genervt? Und ganz wichtig, hatten sie Spaß beim Fahren? Das alles und noch viel mehr hört ihr in
Achtung Fahrspaß, Folge 35. Mein Name ist Jan Götze und ich heiße euch herzlich willkommen zur neuen Folge und natürlich nehme ich auch diese neue Folge nicht alleine auf, denn Luca ist hier auch am Start. Heute sitzen wir mal wieder bei mir im Wohnzimmer und wir sagen Hallo Luca.
Moin zusammen. Ja, welches Auto es heute wird, dürfte ja für die wenigsten von euch eine Überraschung sein. Ihr habt es ja vor 2 Wochen eigentlich schon gewusst beim Teaser, da habe ich ja schon so frech behauptet, dass ihr es eh alle raushört und ich bleib dabei. Ich denke mal, ihr wusstet es vorher eigentlich schon, ne?
Also jeder von euch hat Lukas Meinung nach gehört, dass wir heute über einen Porsche 911 sprechen.
So ist es.
Und zwar heute über einen 911 Carrera S. Das ist erstmal das Modell, aber die Generation, das ist ja bei Porsche, speziell beim 911, das Interessante. Und ich sag mal so, wenn ihr unsere Jubiläumsfolge, Folge 27, gehört habt, und das wollen wir euch auf jeden Fall nahelegen, dass ihr das, falls ihr es noch nicht getan habt, jetzt nachholt, dann wisst ihr ja, es gibt verschiedene Generationen und innerhalb der Generation beim 911 wird dann nochmal zwischen Punkt 1 und Punkt 2 unterschieden.
So ist es. Heute haben wir den 997.1, ganz wichtig, ne? Das ist die 6. Generation des 911. Und was mir aufgefallen ist, es ist der 3. 911er bei uns ja. Und wir arbeiten uns rückwärts vor, ne? Ja, wir hatten den ersten 992, dann hatten wir 991 und jetzt den 997. Also für alle, die nicht so drin sind, 992 ist die aktuelle Generation, 991 Vorgänger, 997 wieder davor.
Stimmt, das heißt, als nächstes müssten wir dann ein 996 hier behandeln.
Eigentlich schon.
Ja, gucken wir mal, ob das so klappt. Und bevor wir jetzt wirklich in das Historienkapitel richtig reinstarten, einfach nochmal zur Auffrischung und weil der Sound auch wirklich schön ist, würde ich sagen, wir hören jetzt nochmal rein, wie dieser 997.1 Carrera S denn klingt. Ich finde, er klingt wirklich gut.
Ja, das ist doch einfach herrlich, ne?
Er ist ein ehrlicher Sound, so ein bisschen rotzig, ein bisschen roh, nicht zu drüber, einfach schön.
Ja, genauso wie ein 911 eigentlich klingen muss, ne?
Ja, allerdings, so wie er klingen sollte zumindest.
Ja, das stimmt.
Ja, und du hast es eben schon gesagt, also der 997, das ist die 6. Generation des 911. Es ist der Nachfolger des seinerzeit nicht ganz so beliebten 996 und der Vorgänger des 991. Und gebaut wurde der 997, also die gesamte Baureihe zwischen 2004 und 2012. Und du willst uns noch ein bisschen was zu der Namensherkunft des Carrera erklären, ne?
Genau, richtig. Also erstmal fangen wir ganz vorne an. Der 911er kam damals als Nachfolger des 356 auf den Markt. Der wurde 1963 auf der IAA Frankfurt vorgestellt. Und 1972 wurde dann das erste Mal der Name Carrera verwendet. Allerdings da noch beim Carrera RS 2.7. Und dieser Name, der kam vom Langstreckenrennen damals, von der Carrera Panamericana. Und bei diesem Langstreckenrennen war Porsche recht erfolgreich und deswegen haben sie den Namen Carrera hier und da mal verwendet. So richtig als offizieller Carrera, als Standard, sag ich mal, 911er, wurde er erst dann zum 993. Und da war es dann so, dass die Standard 911er dann Carrera, als Carrera bezeichnet wurden.
Genau. Und wenn wir jetzt wieder zum 997 in das Jahr 2004 springen, dann kam dieses Auto am Anfang erstmal als Carrera, das absolute Basismodell, und als Carrera S auf dem Markt. S dann nochmal so ein Tacken sportlicher, wo genau die Unterschiede liegen, das erklären wir euch ja hier im Laufe des Podcasts. Aber dann ging es so richtig los, denn zwischen dann 2004 und 2012 wurde die Modellpalette wirklich stetig erweitert und ich habe mal durchgezählt, inklusive aller Sondermodelle waren wir bei, Achtung, 24 verschiedenen Varianten vom 997. Also da rede ich jetzt, wie gesagt, auch über Sondermodelle, aber auch über Karosserievarianten, also Coupé, Cabrio, Targa, Speedster und so weiter. Da kann man schon mal schnell den Überblick verlieren.
Absolut. Also beim 997 ging es eigentlich wirklich so los mit diesen unzähligen Varianten, wo der 911 wirklich einfach echt gemolken wurde, kann man so sagen, ne?
Ja, da haben sie gemerkt, also gerade nach dem 996, der ja wie gesagt jetzt seinerzeit nicht ganz so beliebt war, obwohl er eigentlich relativ häufig gebaut wurde, da kommen wir gleich nochmal zu, war dann wirklich so beim 997, da haben dann alle Porsche-Fans gesagt, yo, das ist wieder so ein klassischer 911, deshalb haben sie da auch richtig zugeschlagen und Porsche hat gemerkt, Moment mal, da können wir ja richtig Geld dran verdienen. Also haben sie dann natürlich das gemacht, was dann jeder clevere Hersteller gemacht hätte und haben dann nochmal hier ein Sondermodell gebracht, nochmal ein 911 Sport Classic, nochmal ein 911 Speedster, GT2, GT2 RS. Mhm. Also da ging es richtig los. Und bevor wir jetzt da irgendwie abkommen, denn vielleicht behandeln wir in Zukunft nochmal das eine oder andere von diesen 24 Modellen hier im Podcast. Ich meine, wer weiß.
Hätte ich nichts gegen einzuwenden auf jeden Fall.
Ja, deshalb, heute konzentrieren wir uns jetzt also auf den 997.1 Carrera S. Und das Vorfacelift-Modell, das ist also der Punkt 1, das wisst ihr ja jetzt hoffentlich. Und der wurde gebaut bis 2008. Dann wurde er abgelöst vom 997.2. Und jetzt gleich mal hier schon am Anfang eine interessante Frage. 997.1 oder 997.2 für dich?
Ist ganz witzig, kann ich so pauschal gar nicht beantworten, weil beim Carrera ist es für mich der Punkt 1. Ich finde den einfach klassischer vom Look. Aber zum Beispiel beim GT3, ich glaube, du weißt es, 997.2 ist ja mein absoluter Favorit. Mhm. Da würde ich auf jeden Fall mal den Punkt 2 nehmen.
Okay.
Und du?
Also ich bin grundsätzlich, wenn ich es so ganz grundsätzlich sagen müsste, eher ein Punkt 1 Fan, wirkt zeitloser für mich. Mhm. Tatsächlich auch beim GT3, weißt du ja, ich finde diesen Flügel vom 997.1 GT3 schon speziell. Mhm. Einzige Ausnahme bei mir, 997.2 GT3 RS. Mhm. Der RS finde ich finde auch den Punkt 1 cool, aber da finde ich den Punkt 2 schon geiler. Aber ansonsten Punkt 1 einfach ein kleines bisschen zeitloser.
Aber da sieht man es, es ist nicht so einfach zu beantworten, ne? Nee. Ich find, bei manchen Baureihen ist es ja wirklich deutlich einfacher, aber bei dem ist es so, finde ich, es kommt einfach stark drauf an, auch ein bisschen auf den Spec und so weiter, was man dann wirklich am Ende nehmen würde, ne?
Ja, absolut. Und natürlich würde uns auch interessieren, wie ihr das seht. Also, wenn ihr im Porsche-Game drin seid, dann wisst ihr ja sicherlich um die Unterschiede zwischen 997.1 und Punkt 2. Also, schreibt uns doch gerne mal, wie seht ihr das? Seid ihr Punkt 1 oder Punkt 2 Fans? Könnt ihr machen bei Instagram unter @AchtungFahrspaß, alles zusammengeschrieben, hinten mit Doppel-S. Oder per Mail, AchtungFahrspaß@gmail.com ist da die Adresse. Und da freuen wir uns natürlich von euch zu hören und natürlich am liebsten mit Begründung. Also nicht einfach nur sagen Punkt 1, sondern warum oder warum Punkt 2. Fänden wir interessant und dann gucken wir mal. Vielleicht machen wir auch noch mal bei Instagram so eine Umfrage. Kam ja letztens auch ganz gut an, als wir unsere Specs von der S-Klasse gezeigt haben, mhm, beispielsweise. Ja, also, falls ihr uns dann noch nicht folgt, solltet ihr machen. Da gibt es immer ein bisschen Behind-the-Scenes-Content. Und bevor wir jetzt auf das Design eingehen und vielleicht auch auf die Unterschiede zwischen Vor-Facelift und Facelift, wollen wir euch natürlich noch erzählen, wo wir dieses Auto gefahren sind. Und zwar, auch dieser Porsche ist ein Auto, das wir im Rahmen unseres Roadtrips zu Alpina vor einigen Wochen gefahren sind. Und zwar wurde uns der Carrera S von Kultwagenhalle zur Verfügung gestellt. Kultwagenhalle, das ist ein Händler aus Mur in der Nähe von Ludwigsburg. Eigentlich ist Johannes, so heißt der gute Mann, der Kultwagenhalle gegründet hat. Eigentlich ist er so auf Mercedes spezialisiert, aber er hat eben auch andere Autos, unter anderem diesen 997. Und den hat er uns zur Verfügung gestellt. Deshalb vielen Dank an Johannes von Kultwagenhalle. Und ich sag's an dieser Stelle schon mal gleich vorweg, weil vielleicht geht ihr jetzt ja auch schon parallel zu Instagram und guckt euch das Auto an. Wenn ihr jetzt sagt, oh, das sieht ja nach dem perfekten Auto für mich aus, den würde ich gern kaufen, da müssen wir euch leider enttäuschen. Genau dieser Carrera S ist schon verkauft.
Das ging tatsächlich ziemlich schnell, ne?
Ja, aber ist ja häufig so. Bei guten Autos in einem besonderen Spec, und da kommen wir jetzt ja schon, klasse Überleitung habe ich mir hier wieder selber geschaffen, würde ich sagen, da geht es immer schnell. Von daher schauen wir jetzt mal schnell rein ins Design-Kapitel.
Design.
Zum Start würde ich gerne noch mal einmal sagen, denn dieser Mann kam ja hier schon häufiger hat schon häufiger Erwähnung gefunden. Der 997 ist auch ein Werk von Hamler Guy.
Ehrenmann.
Ja, also über den haben wir ja hier schon in mehreren Folgen gesprochen. Der damalige Chefdesigner von Porsche, der 997 war, ich glaube, sogar das letzte Werk. Nagelt mich da nicht ganz drauf fest, aber ich glaube, eines der letzten oder das letzte. Und das müssen wir jetzt einfach gleich am Anfang sagen, die wichtigste Neuerung beim 997 waren?
Ja, was heißt Neuerung? So gesehen die Rückkehr wieder zu den klassischen Scheinwerfern. Ne? Richtig. Nach dem 996, hat ja Jan vorhin schon gesagt, der relativ viel diskutiert wurde, von vielen gehatet wurde, obwohl er dafür ja extrem oft verkauft wurde. Die Stückzahl haben wir nämlich eben gar nicht mehr genannt. Die hast du, glaube ich, rausgesucht vom 996, ne?
Genau, beim 996 waren es über die gesamte Baureihe etwa 175.000 Stück. Also schon viel dafür, dass das Auto echt so viel Kritik einstecken musste.
Eben. Und beim 997 sind es 213.000 gewesen. Und ich muss sagen, dafür, dass der 997 ja so extrem gefeiert wurde, dass er wieder zurück zum Ursprung, sag ich mal, ging. Und man sagt ja so ein bisschen, das ist der letzte moderne, klassische 911er irgendwie. Wird ja immer von vielen so gefeiert. Dafür finde ich es gar nicht so viel mehr.
Nee, das stimmt tatsächlich. Ich hätte auch gedacht, dass da eine größere Spanne zwischen 996 genau. und 997 ist. Aber man kann festhalten, sowohl 996 als auch 997 sehr, sehr erfolgreich. 997 eben noch mal ein Stück mehr. Die Rückkehr zu den runden Scheinwerfern, das war damals wirklich das Ding. Ne? Das haben die Fans damals wie heute, muss man ja sagen, gefeiert. Auch deshalb ist er ja heute so beliebt und ist quasi auch nie so stark gefallen im Preis wie der 996. Mhm. Da kommen wir dann gleich auch noch mal im technische Datenkapitel zu. Aber wenn wir jetzt vorne drauf schauen auf die Front beim 997, dann können wir nämlich auch gleich noch mal erwähnen, wo jetzt explizit die Unterschiede zwischen Facelift und Vor-Facelift sind. Denn der 997.1, der hat runde Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer und Blinker unten in der Schürze. Und der 997.2, der hatte die Tagverleuchten dann unten im Stoßfänger, da wo sonst auch die Blinker waren, aber erstmals in LED.
Und das ist ja zum Beispiel so ein Detail, was ja leider einige Leute wirklich gerne nachrüsten beim Punkt 1. Und das finde ich wirklich grausam.
Ja, da muss man einfach dazu stehen, dass man den Klassiker hat.
So, genau, ne? Richtig, weil das ist dann so gewollt und nicht gekonnt. Und das ist tatsächlich auch ein Grund, warum für mich beim normalen Carrera der Punkt 1 einfach ein bisschen schöner und klassischer noch ist, weil er halt nicht diese LEDs unten hat.
Ja, das stimmt. Damals waren natürlich die LEDs mega neu, aber mit der heutigen Lichttechnik, die wir halt ja knapp 20 Jahre später haben, wirken halt auch die vermeintlich neuen LEDs nicht mehr so wirklich neu. Dann kann man lieber sagen, okay, dann lieber halt klassisch Halogenscheinwerfer, Nebelscheinwerfer muss man ja sagen, nicht die Hauptscheinwerfer, die sind Xenon. Aber ja, muss ich auch sagen. Aber streng genommen würdest du dir da ja ein bisschen widersprechen, weil beim
GT3.
GT3 ja. Ist es auch LED, ne?
Ja, aber das ist ein bisschen anders geformt.
Ja.
Da finde ich es ein bisschen gelungener. Aber ja, ich weiß, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Nee, aber das war ja so die Zeit, wo ja wirklich irgendwie diese Tagverleuchten gerade frisch, sag ich mal, auf den Markt kamen und alle sich die da unten irgendwo hingeklatscht haben. Also erstmal viele Hersteller haben das einfach so übernommen, aber auch viele haben es ja nachgerüstet. Ja. Dann immer so in diesen Lufteinlässen da unten und sowas. Und ich fand das wirklich eine schwierige Zeit, sag ich mal. Also das war jetzt oftmals nicht ganz so gelungen.
Ja, oder es war halt sehr schnell überholt.
Ja.
Vielleicht war es sogar in dem Moment, wo es rauskam, wirklich so, dass man sagt, okay, cool. Aber dann war es echt nach relativ kurzer Zeit, dass man sagt, nicht mehr ganz so frisch. Aber nichtsdestotrotz, auch der 997.2 ist ein schönes Auto. Nur ich glaube, wir beide sind uns einig, wenn wir jetzt die Wahl hätten, dann würden wir zum 997.1 greifen.
So ist es.
Und bevor wir jetzt das weitere Design besprechen, ich meine, so ein ganz klassisches 911-Design, das haben wir ja auch schon in den anderen beiden Folgen gesagt, das müssen wir hoffentlich nicht nochmal erwähnen, wie das aussieht, wo so der Motor ist bei einem 911 und sowas. Aber wir könnten ja vielleicht nochmal kurz die Abmessungen hier einwerfen, denn das ist tatsächlich ganz interessant, denn auch da, du hast es eben schon gesagt, es ist so quasi der letzte, in den Augen von vielen, klassische moderne, in Anführungsstrichen 911. Und deshalb wird auch immer gesagt, er ist besonders kompakt. Danach wurden die 911er so fett und so. Und jetzt haben wir hier mal die Abmessung von dem Carrera S. Und wir haben uns noch mal die Mühe gemacht, die Abmessung der Nachfolger rauszusuchen. Aber das machen wir dann gleich. Jetzt erstmal 997.1 Carrera S. Der Wagen ist 4,43 Meter lang, 1,81 breit, 1,30 flach. Und er hat einen Radstand von 2,35 Meter. Also da würde ich tatsächlich sagen, ist auch nach heutigen Maßstäben kompakt.
Ja, auf jeden Fall.
So, es ist ein Tacken länger als ein Golf. So ein Golf ist irgendwie knapp 4,30 Meter. Er ist halt besonders flach. Gar nicht so breit, wie man jetzt denken würde. 1,80 für einen Sportwagen finde ich jetzt nicht so mega breit. Also es ist einfach die Abmessungen passen, auch die Proportionen passen gut. Also es ist einfach ein formschönes Auto. Und jetzt komme ich um die Ecke und habe nochmal extra die Abmessung des 991.1 Carrera S herausgesucht. Also quasi der direkte Nachfolger 991, auch als Vorfacelift, auch als Carrera S. Und da wurde ja schon gesagt, das Auto ist deutlich größer geworden. Ne? Mhm,
da haben sich ja viele beschwert und haben erstmal gesagt, Mensch, was ist denn das für ein Riesenklopper geworden, ne?
Genau. Jetzt habe ich hier die Abmessung. Achtung, Achtung. Länge 4,49 Meter. Also 6 Zentimeter.
Mhm.
Ist jetzt nicht so viel, ne? Wenn man jetzt ehrlich ist. Breite 1,81.
Moment
genauso
mal.
Breit. Genauso breit.
Mhm.
Höhe 1,30.
Mhm.
Genauso flach.
Ja.
Und Radstand 2,45. Okay, 10 Zentimeter mehr Radstand. Das Auto wirkt dadurch vielleicht gestreckter. Aber eigentlich ist es ehrlicherweise kaum größer.
Nee, finde ich auch. Also hätte ich wirklich komplett anders geschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt werden die meisten ja sagen, ja gut, aber 991, der ist ja auch noch, das war ja noch nicht so extrem, aber ja. 992.
Da
also,
sind sie komplett eskaliert.
Das ist ja wirklich ein Riesenklopper geworden. Da habe ich jetzt mal die Abmessung für euch. Länge 4,52 Meter. Sprich, 3 Zentimeter länger als der 991, 9 Zentimeter länger als der 997. In der Breite haben wir 1,85, also 4 Zentimeter breiter als der 997 und der 991. Und Höhe 1,30 ist geblieben. Radstand 2,45, identisch mit dem 991.
Ja.
Also eigentlich ist er auch kaum gewachsen.
Da muss ich sagen, das hat mich noch mehr überrascht als der 991, denn auch in meiner Wahrnehmung, da bin ich ganz ehrlich mit euch, hätte ich gedacht, 992, auf jeden Fall in der Breite hätte ich gedacht, das Ding ist deutlich, deutlich breiter geworden. Ja, da seht ihr mal, wie man sich täuschen kann.
Ja, absolut. Also ich habe ja wirklich eigentlich diese Abmessung rausgesucht mit der Erwartung, ja, da kommen übelste Spannen raus. So, warum ist der denn so riesig geworden? Und auf einmal wird man so, der ist ja gar nicht so viel größer geworden.
Nee, und das ist tatsächlich so, da muss man dann sagen, also scheinbar war es beim 997 entweder gut kaschiert oder der 992 ist einfach, ja, er sieht fetter aus, als er ist.
Ja, scheinbar schon, ja.
Ist ja eigentlich nicht so gut, ne? Also will man ja weder als Auto noch als Mensch irgendwie so rumhaben, aber ist, ja. Ist nun mal so. Und weil ihr jetzt sicherlich noch nicht genügend Zahlen gerade hattet, ne? Das hat euch ja sicherlich noch nicht gereicht. Können wir euch jetzt noch sagen, der Carrera S, der hatte auch noch eine etwas breitere Karosserie am Heck, also breitere Backen, und zwar 44 mm mehr, also ungefähr 2,2 cm pro Seite. Das hatten dann auch die GT- und Turbo-Modelle, auch die Allrad-Modelle, aber das vielleicht auch nochmal zur Einordnung, also Carrera S als sportlicheres Modell, etwas breiter am Heck. Und jetzt kommt das Highlight an unserem Carrera S und das ist die Farbe.
Ja, genau. Und zwar war unser Exemplar in der Farbe Dunkel-Oliv-Metallic, was wir später rausgefunden haben, tatsächlich nicht mal eine PTS-Farbe war.
Nee,
sondern die konntest du so im Konfigurator als Sonderlackierung bestellen.
Richtig.
Und da muss man sagen, als wir den Wagen das erste Mal gesehen haben, sind wir stumpf dran vorbeigelaufen und haben gedacht, der wäre einfach schwarz. Der stand so im Schatten und wir sind beide vorbeilaufen, haben gesagt, ach hier, 997, ganz schön, das war's. Aber sind überhaupt nicht auf die Farbe eingegangen, weil wir es einfach nicht gesehen haben.
Ja, und man muss sagen, also Dunkel-Oliv-Metallic, das ist ein ganz, 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 ganz dunkles Grün, was eben in der Sonne dann schon einen Sparkle hat so, aber im Schatten wirklich eigentlich immer schwarz aussieht. Und ich kann noch eine ganz kurze Anekdote zu dieser, speziell zu dieser Farbe eben raushauen. Für alle von euch, die unsere Sonderfolge zu den Privatautos gehört haben, die wissen, dass ich mal einen Audi A3 hatte. Und als wir den bestellt haben, da haben wir natürlich so nach einer Exclusive-Farbe gesucht. Und meine Frau hat damals gesagt, Dark Olive, also Dunkel-Oliv, findet sie richtig schön. Und das wollte sie am liebsten haben. Und ich habe damals gesagt, ich glaube, das wird zu dunkel sein, dass wir so hier in Norddeutschland wahrscheinlich an 3 Tagen im Jahr sehen, dass es grün ist, so. Ansonsten ist halt dann ein schwarzer A3. Und dann ist es letztendlich Booster Green geworden. Aber das war die Farbe. Und jetzt, als ich sie auf dem 997 gesehen habe, natürlich muss man sagen, und das seht ihr auch, wenn ihr bei Instagram guckt, in der Sonne schallert die schon anders, ne? Aber halt auch wirklich nur in der prallen Sonne.
Ja, genau das wollte ich gerade sagen. Also in der Sonne finde ich die wirklich unfassbar schön. So viele Facetten, sieht wirklich richtig, richtig krass aus. Aber, wie du schon sagst, also hier in Hamburg macht das halt einfach keinen Sinn. würdest du einfach nie sehen, dass das Auto grün ist.
Nee, leider nicht. Und das ist dann einfach zu schade, wenn man so eine besondere Farbe hat, dass man die dann wirklich so selten sieht oder allen immer sagen muss, ja, hier, warte mal, mach mal kurz Blitz bei deinem Handy an, genau. Taschenlampe.
Eigentlich
ist
der grün.
Siehst du, wie grün der ist und was für ein geiler Grünton, erkennt man halt nicht.
Ja.
Ist ja eigentlich schon blöd dann, ne?
Ja, finde ich auch.
Aber du hast ja eben schon gesagt, wir haben uns ja dann noch mal ein bisschen reingelesen und ich habe tatsächlich eine Broschüre aus 2006, also aus dem Baujahr unseres Fahrzeugs, gefunden und das Farbangebot damals, das war echt schön. Also es gab viele tolle Farben für den 997. Nur mal hier exemplarisch, Nachtblau Metallic, sehr cool. Tannengrün Metallic, auch cool. Oder Carmona Rot Metallic, habe ich vorher noch nie gehört.
Nee, ich auch nicht.
So ein etwas dunklerer Rotton, auch ziemlich cool. Und die Sonderfarben, da ist eben auch Dunkel-Oliv her, waren sowas wie Lago Grün Metallic, eben Dunkel-Oliv oder auch Schiefer. Das waren tatsächlich Sonderfarben, noch nicht PTS. Richtig, richtig cool. Umso trauriger eigentlich, dass man, wenn man jetzt online irgendwie schaut, solche Autos gar nicht findet.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe auch noch nie einen 997 in Schiefer gesehen.
Nee, also ein Turbo habe ich, glaube ich, mal in Schiefer gesehen, aber ein Standard 997.
Nee, ich meine auch einen normalen Carrera S jetzt oder Carrera oder wie auch immer.
Dazu muss man vielleicht jetzt sagen, wenn wir jetzt hier gerade in unserem Farbkunde-Spezial sind, mit dem 997 war das ja auch überhaupt nicht angesagt, ne? Also Sonderfarben und sowas, das ging ja richtig krass, haben wir schon mal gesagt. Eigentlich mit dem 991 los. Auf einmal wollten dann alle PTS so. Ne?
Und dann also, aber wirklich so von 0 auf 100 irgendwie. Das ist ganz komisch, ne?
Als wenn irgendwie die Leute plötzlich gedacht haben, ach, man kann auch sich selber eine Farbe irgendwie auswählen. Krass, cool. Ja, dann nehme ich, keine Ahnung, was richtig, Veilchen oder sowas. Aber ja, es ist echt, als hätte jemand den Schalter umgelegt. 997 in der Sonderfarbe zu finden, super, super schwer. 991 ja schon nicht mehr so schwer. 992 ist ja gefühlt, wenn du dir jetzt irgendwie bei Mobil oder Autoscout, die das anguckst, alles voll.
Ja. Aber das war ja allgemein so, wenn man sich die Autos anguckt aus der Zeit. Und es war ja wirklich jahrzehntelang, dass irgendwie wirklich die standardstumpfen Farben einfach dominiert haben, selbst bei richtig besonderen Autos.
Ja.
Und auf einmal war das so, dass du die Autos in wildesten Specs siehst.
Ja.
Aber früher war das einfach so selten, dass mal jemand sich eine besondere Lackierung gegönnt hat.
Ja.
Irgendwie komisch, ne?
Richtig komisch. Aber umso besonderer, wenn man dann eben so ein Auto in einer besonderen Farbe hat. Oder noch krasser, wenn man dann irgendwie innen und außen irgendwie was Besonderes hat. Aber halt auch wirklich einfach verdammt schwer zu finden.
Ja.
Okay, jetzt noch mal ab von den Farben. Müssen wir an dieser Stelle vielleicht auch der Fairness halber sagen. Unser Auto, das hatte schon 141.000 Kilometer auf dem Buckel. Und ich sag mal so, das sah man auch, ne? Also der Wagen wurde ordentlich bewegt, entsprechend hatte der Wagen eben auch ein bisschen Steinschlag an der Front. Nichts Schlimmes, aber halt so, dass man sagt, okay, das ist ein ehrliches Auto. Da hätte jetzt auch keiner geglaubt, wenn man da 50.000 Kilometer rangeschrieben hätte, ne?
Nee, der wurde gefahren.
So, und das ist ja auch schön. Wir beide sind da sowieso ja Verfechter von, wenn die Autos eben entsprechend gefahren werden. Besser als wenn sie in der Garage irgendwie, einfach nur verstauben.
Ja, das ist immer traurig.
Wenn wir jetzt unser Auto noch mal so im Ganzen betrachten, die Farbe ist wirklich das Highlight. Aber tatsächlich hatte unser 997 auch die, wie ich finde, beste Felge montiert. Und zwar das sogenannte Carrera Sportrad in 19 Zoll. So eine 10-Speichen-Felge, relativ klassisch eigentlich, aber wirklich, ja, also ich finde, das ist so die Felge, die würde ich auf jeden Fall auf dem 997 fahren.
Ja, ich finde die auch sehr schön. Es gibt noch diese Vielspeichenfelge, ich weiß nicht, wie die heißt. Die finde ich auch sehr gut auf dem. Sieht auch bei manchen Specs richtig gut aus. Aber ich würde auch sagen, dass das meine Lieblingsfelge auf dem ist. Die ist ja so ein bisschen in so einem Anthrazit gehalten.
Genau.
Fällt jetzt hier gar nicht so extrem auf. Das Bett ist ja so poliert.
Genau, der Stern ist so Anthrazit, ne?
Genau. Und sieht richtig, richtig gut aus. Gefällt mir sehr gut.
Und auch die Dimensionen passen richtig gut, ne? Du hast die Dimension, glaube ich, parat.
Auf der Vorderachse haben wir eine 8J-Felge mit 235-35er Reifen. Und auf der Hinterachse haben wir eine 11J-Felge mit 305-30er Reifen. Also schon Porsche klassisch, extremer Unterschied zwischen vorne und hinten.
Absolut, ja. Also hinten wirklich breite Schluppen, wie ein ehemaliger Kollege von mir immer gesagt hat. Und vorne dann etwas schmaler, aber auch die gleiche Felgengröße vorne und hinten, was den Zolldurchmesser angeht. 19 Zoll. Und ich glaube, man sieht es auf den Fotos ganz gut. Das passt auch richtig schön. Und falls jetzt hier 997 Profis unter euch zuhören und die sagen, Moment mal, meiner steht aber nicht so da. Ja, habt ihr richtig erkannt. Unser Fahrzeug, also das, was wir für einen Tag fahren durften. Es war auch noch ein bisschen tiefer, ne? Aber ich finde noch passend tiefer.
Ja, nicht zu viel auf jeden Fall, wurde nicht komplett übertrieben. Dadurch steht er noch mal ein bisschen satter und das Rad steht wirklich richtig gut im Radhaus, ne?
Ja, leider können wir euch jetzt nicht sagen, wie viel tiefer genau das war. Das wusste Johannes da nicht, als wir da waren. Von daher müsst ihr uns das nachsehen, dass wir das jetzt hier heute nicht liefern können. Aber ihr seht es auf den Bildern, es war einfach ein schön stämmiger Stance und Porsche hat ja Stance sowieso schon ganz gut drauf.
Ja, absolut.
Jetzt ein kleiner Abzug in der B-Note und treue Hörer wissen, was jetzt kommt. Es geht um die Bremssättel. Immer ein kritisches Thema, speziell bei Porsche, speziell bei eigentlich allen Porsche vor, ja, eigentlich vor 992. Mhm. Denn wir haben rote Bremssättel und ihr wisst sicherlich, also ich bin absolut kein Freund von roten Bremssätteln und das sage ich, obwohl mein eigenes Auto auch rote Bremssättel hat. Mhm. Ja, S-Modelle beim 997 hatten rote Bremssättel serienmäßig, weil sie etwas größere Bremsscheiben hatten, 330 mm an der Vorderachse. Und der einzige Weg, um das zu umgehen, war die Keramikbremse, also PCCB, zu bestellen für irgendwie 8,5 Scheine. Ja, kann ich auch verstehen, warum man das nicht macht, aber rein optisch hätte die gelbe Bremse deutlich besser gepasst.
Absolut. Aber auch da finde ich schade, dass es dann auch immer gelb gewesen ist.
Ja.
Also du konntest rot oder gelb nehmen beim S.
Genau.
So, ja. Du konntest nicht sagen, ich möchte einfach einen schlichten. Weil es gibt ja auch viele, die einfach gar nicht irgendwie eine Farbe da haben wollen. Und ich muss sagen, ich hätte bei der Farbe am liebsten einen ganz schlichten Bremssattel. Und dann hättest du halt tatsächlich einen normalen Carrera nehmen müssen, kein S. Da hättest du einfach schwarze Bremssättel gehabt.
Und da muss ich sagen, also ich bin ja hier mal ganz offen mit euch, da habe ich mal wieder was dazugelernt. Ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, dass es beim 997 der normale Carrera schwarze Bremssättel hatte.
Ich wusste das tatsächlich schon vorher, weil das ist wirklich, ich finde, das sticht immer ins Auge. Es gibt ja echt einige schöne Farben auf dem Auto und bei den wenigsten Farben passt einfach nur mal rot zu. Ja. Und das sieht einfach beim klassischen, also beim normalen Carrera immer besser aus dadurch.
Ja, absolut. Also ich hätte auch lieber die schwarzen als die roten gehabt, ne? Mhm. Aber hier kann man nicht mal dem Erstbesitzer irgendwie einen Vorwurf machen, weil er hatte keine Wahl. Also die einzige Wahl wäre gelb gewesen für, wie gesagt, irgendwie über 8000 Euro. Von daher, ja, ich sag mal so, hinter diesen Vielspeichenfelgen stechen die immer nicht ganz so sehr ins Auge.
Nee, das stimmt, aber trotzdem kann man nicht gut reden.
Nee, sag ich ja.
Das war leider wirklich irgendwie von Porsche wirklich, weiß ich nicht, nicht gut durchdacht und vor allem sehr, sehr lange nicht gut durchdacht. Ne? Ist ja, ja nicht, dass es so ein Fehltritt war, sondern das haben die ja wirklich jahrelang oder jahrzehntelang genau so zelebriert, das Ganze, sag ich mal. Und das finde ich echt schade.
Man muss ja aber auch dazu sagen, dass sich die Zeiten echt verändert haben. Eine ganze Zeit lang war ja, also, oder ich glaube auch bei vielen, also No Front, ist es auch heute noch so, die sagen, rote Bremssättel, üff, das ist ein sportliches Auto.
Ja. Ja.
So, und das ist ja einfach ganz lange so gewesen.
Mhm.
Und wir sind vielleicht ein bisschen speziell, aber du siehst ja auch teilweise echt an ganz normalen Autos, wo sich Leute dann halt so mit Bremssattellack die Bremssättel rot machen. Die können ja jede Farbe wählen.
Oder auch gerne die Trommelbremse nochmal rot lackieren. Das haben wir auch schon öfter gesehen.
Auch das wird gern genommen, ja. So. Von daher, also wahrscheinlich sind wir da einfach in der Unterzahl, dass wir auch so speziell sind und den meisten würde das wahrscheinlich gar nicht auffallen.
Aber da muss ich jetzt mal so blöd fragen, speziell bei diesem Exemplar, wenn du den jetzt gekauft hättest, hättest du was dran geändert?
Ja.
Ja?
Ja, ich meine, der hat eh keine Approved mehr, so ist durch. Weil das ist ja wieder so ein Ding, ich würde es immer ändern, aber dann bist du ja, falls du eine Approved garantierst, da ist Porsche ja strikt so, dann kannst du ja wirklich nichts dran verändern. Von daher, dann würde ich die Finger davon lassen. Weshalb ich auch bei meinem Auto nichts verändere. Aber wenn das Auto aus der Approved raus ist und ich sage, ich will den jetzt nicht nur irgendwie ein Jahr fahren, weil da musst du ja auch immer wieder mit rechnen, wenn du den dann mal wieder verkaufst, gerade bei Porsche, da kommen ja dann auch die ganz Klugen und die sagen, ja Moment mal, hier der schwarze Bremssättel gibt's ja gar nicht, was ist denn da los, jetzt gebe ich dir 8000 Euro weniger. So, also wenn du ihn dann wirklich länger fahren willst, das zumindest planst, dann würde ich auf jeden Fall die Bremssättel umlackieren.
Okay, sehr gut. Ja, also aus Garantiegründen kann ich verstehen. Danach muss ich sagen, wäre mir das echt herzlich egal, ob das jetzt original so ist oder nicht. Es würde mich wirklich so sehr stören, dass ich sage, ich würde es umlackieren, auf jeden Fall.
Ja, würde ich auch machen. Zumal das ja auch kein großes Ding ist. Ne? Also das ist ja nichts, wo du sagst, das ist eine Riesenoperation. Das hat man relativ schnell ja gemacht.
So ist es.
Okay, Damit ist unser rote Bremssättel Rage für diese Folge vorbei. Wird sicherlich nochmal wiederkommen in einer anderen Folge.
Mit Sicherheit, ja.
Aber jetzt gehen wir nochmal quasi an den breiten Backen vorbei, ans Heck. Zumindest stellen wir uns das jetzt so vor. Und das Heck vom 997.1 ist wirklich sehr, sehr klassisch. Denn das ist ebenfalls eine große Unterscheidung zwischen Vor-Facelift und Facelift. Auch hinten haben wir klassische Rückleuchten, keine LED-Rückleuchten. Auch hier wird gerne nachgerüstet. Mhm. Bei unserem Exemplar zum Glück nicht. Also alles so, wie es ab Werk war. Wir haben natürlich den ausfahrbaren Flügel, der im ausgefahrenen Zustand nicht schön aussieht. Deshalb am besten mal einfahren. So.
Aber noch deutlich besser als beim 992, muss ich sagen.
Ja, absolut, das stimmt. Weil man halt nicht ganz so viel Plastik darunter sieht.
Richtig.
Ja. Aber das Highlight hier ist für mich tatsächlich die Abgasanlage. Dazu muss man sagen, der Carrera S, der hatte ab Werk immer 4 Endrohre. Warum sage ich das? Weil der Carrera, also das Basismodell, 2 Endrohre hat. Aber unser Fahrzeug hatte eine Besonderheit.
Richtig, und zwar haben wir hier die Sportabgasanlage. Da hat er immer noch 4 Rohre. Übrigens auch beim normalen Carrera, wenn du sie da genommen hast. Aber was hier die Besonderheit ist, ist, dass die Durchmesser der Rohre unterschiedlich sind. Also quasi die innenliegenden Rohre sind kleiner. Daran kann man erkennen, dass es eine Sportabgasanlage in dem Fall ist.
Ja, das ist wieder hier wirklich dieses Nerdwissen vom Feinsten. Aber falls ihr das nächste Mal 997 vor euch habt, achtet mal genau auf die Endrohre. Wenn es 4 sind an der Zahl, guckt mal, ob die gleich groß sind. Wenn sie nicht gleich groß sind, dann habt ihr da einen Fachmann vor euch, der die Sportabgasanlage bestellt hat.
So ist es.
Und lohnt sich auch. Habt ihr ja hoffentlich beim Soundcheck am Anfang gehört. Ist wirklich ein sehr, sehr schöner Sound und es sieht auch gut aus.
Ja.
Ansonsten habe ich nur noch ein kleines, aber feines Detail. Auch das habe ich schon häufiger gesagt. Möchte ich hier aber noch mal erwähnen, weil es hier gut ist. Wir haben keine Privacy-Verglasung bei diesem Fahrzeug.
Also, ich habe mich schon gewundert, dass im Seitenprofil dazu noch nichts kam.
Ja, nee, da waren wir jetzt ja so lange mit dem Bremssättel beschäftigt, dass ich dachte, wir gehen jetzt mal kurz ans Heck, bevor die Leute aussteigen. Aber jetzt nochmal zurück, beziehungsweise am Heck siehst du es ja auch, eigentlich sogar noch prägnanter. Keine getönten Scheiben hinten und ich finde, das habe ich schon häufig gesagt, aber ich werde nicht müde, es wieder zu erwähnen, gerade beim 911 sieht das wirklich nicht so schön aus, wenn du getönte Scheiben hast. Hier ja, also alles richtig gemacht. Ich glaube, wir können eigentlich so als Zwischenfazit zum Design sagen, wir sind, glaube ich, beide sehr, sehr angetan, minus die roten Bremssättel.
Absolut. Aber der Vorbesitzer hat auf jeden Fall nichts falsch gemacht.
Nee.
War wirklich sehr, sehr schön und stilvoll konfiguriert.
Ja, würde ich genauso unterschreiben. Und wenn du nichts mehr hast, dann würde ich sagen, wir steigen ein.
Innenraum.
Und einsteigen tun wir mithilfe von Bügelgriffen.
Das ist es.
Das ist es. Also, der 997 hat klassische Bügelgriffe, hatte der 991 ja auch noch. Beim 992, Klappgriffe, ne? Mhm. Das ist nix, wisst ihr ja.
Ja.
Hier haben wir noch schöne Bügelgriffe. Das ist also noch gut. Von daher öffnen wir die Tür, dann sehen wir Einstiegsleiste mit Carrera S so eingraviert, ganz schön. Und der Innenraum, ich sag mal so, wir waren ja in der letzten Folge, haben wir das ja alles so mit einem Wort versucht zu beschreiben. Ich würde jetzt mal sagen, ein Wort ist fast schwer, aber ich versuch's trotzdem, unspektakulär. Eigentlich ist es unspektakulär klassisch, Wortkombi. Ich finde, für einen 911 ist es sehr klassisch, also weil mit dem 991 ist es zwar immer noch vom Layout her gleich geblieben, aber schon deutlich moderner. Ich finde, beim 997 merkst du halt einfach, gerade wenn du jetzt auch einsteigst, dass das Auto in seinen Grundzügen 20 Jahre alt ist, ne? Das siehst du, finde ich.
Ja, absolut. Aber ich muss sagen, irgendwie unspektakulär, finde ich, ist nicht so ganz richtig.
Ne?
Ja, ich finde, alleine, wenn du halt dir wieder die 5 Rundinstrumente anguckst vorne, also vorne, wo auch sonst.
Nicht die hinten.
Nicht die hinten, ne, okay. Genau. Hinterm Lenkrad da, ich finde das schon alleine, sieht schon besonders aus irgendwie. Das hat ja halt nur ein Porsche.
Mhm.
Das finde ich an sich schon irgendwie cool. Also, es ist klassisch auf jeden Fall, aber unspektakulär finde ich es nicht.
Ja, also jetzt komme ich wieder um die Ecke. Was ich damit meine ist, also unspektakulär für einen Porsche. Ich vergleiche das halt immer, habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt. Wenn ich da jetzt einsteige, ist das ein schönes Interieur und kommen wir auch gleich noch mal zu. Das Innenraumgefühl finde ich richtig, richtig gut. Aber es gibt mir halt, es fehlt mir so das Besondere, was jetzt ein GT3 hätte. Alcantara-Lenkrad, Schalensitze. Das ist so das, wenn ich in den Porsche einstecke, dann will ich halt so dieses, was wir auch beim 968 CS hatten. Dass du halt so ein paar Sachen hast, wo du sagst, oh ja, das ist richtig, also es ist halt so richtig sportwagenmäßig.
Ja.
Und das ist halt bei den normalen 911 in Anführungsstrichen, das muss man jetzt ja mit ganz großen Anführungsstrichen sagen, das ist so ein bisschen das, was mir halt fehlt.
Ja.
So, du hast, das ist ein super Interieur und wie gesagt, also da, die machen gar nichts falsch, aber mir fehlt so ein bisschen dieses gewisse Etwas.
Okay,
was halt ein GT3 hat, beispielsweise.
Ja, verstehe ich. Aber dann ist, also für mich, in meiner Wahrnehmung, ist dann vielleicht ein GT3-Cockpit spektakulär. Und das hier ist, sag ich mal, relativ normal, vielleicht noch für einen Sportwagen. Aber unspektakulär ist für mich irgendwie so ein Golf 5-Interieur vielleicht. Oder
ja,
so.
Also ich hätte es vielleicht einordnen müssen, aber ich finde, für einen Porsche ist es unspektakulär so.
Ja, okay.
Aber jetzt gehen wir mal durch. Also die Instrumente hast du ja schon gesagt, also 5 Rundinstrumente, Drehzahlmesser natürlich in der Mitte, so muss es sein. Die sind ja noch so mehr oder weniger auch vom 996 inspiriert, aber natürlich in der Typo und so ganz anders. Wir haben in diesem Fall bei unserem Fahrzeug weiße Zifferblätter mit orangen Zeigern drauf und diese klassischen Rundinstrumente, dass die auch noch alle analog sind, das hatte der 991 ja auch noch, das ist einfach top. Also da lasse ich gar nichts drauf kommen. Richtig schön. Du hast trotzdem ja schon unten drinne so kleine digitale Displays, so relativ klein, so für, weiß ich nicht, da hast du Uhrzeit, Kilometerstand, sowas halt drin, Reichweite. Also du hast alles, was du brauchst, aber halt den Rest noch schön und klassisch. Ansonsten finde ich, und das ist für mich so der Punkt, wo der 997 richtig gewinnt, schon vom ersten Moment, du steigst ein, setzt dich einfach nur hin, hast du das Gefühl, die Qualitätsanmutung ist deutlich hochwertiger als beim 996.
Ja, auf jeden Fall. Es fühlt sich alles extrem stabil und wertig an. Und es sieht auch schon alles stabil und wertig aus, finde ich. Also du siehst schon förmlich, dass die Materialien einfach gut sind.
Ja, das ist richtig. Also da muss man jetzt vielleicht auch noch mal so ein ganz kleines Stück in der Historie zurückgehen. Denn als der 996 auf den Markt kam, und da ist ja ähnlich wie bei unserer bei der Boxster-Folge, also Folge 23, da sind ja mehr oder weniger sehr ähnliche Materialien verbaut. Da wurde ja schon einiges bemängelt, so, ne? Hier und da, Softlack und sowas. Und da muss man ja sagen, als der 996 auf den Markt kam, da ging es Porsche ja auch nicht so ganz so gut, ne? Aber durch den Erfolg des 996 und dann im nächsten Zug quasi auch die Einführung des Cayenne, konnte Porsche bei der Entwicklung vom 997 ja wieder aus den Vollen schöpfen. Und ich finde, genau das merkst du auch so, ne? Du steigst ein und du sitzt natürlich sowieso schon mal gut, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber alles, was du halt anschaust und anfasst, ist wirklich gut.
Ja, absolut. Ich finde, das sieht man auch immer so ein bisschen an diesen dickflorigen Teppichen, ne? Wenn du so drüber guckst, da weißt du schon, dass das schon was Vernünftiges ist, ne?
Absolut. Sitzposition habe ich jetzt gerade schon angeteased. Also wir hatten teilelektrische Sitze. Das sind halt die Sportsitze beim 911. Ist wirklich, also die Sitze sind super, die sind bequem. Ich finde die ausreichend sportlich. Sitzposition ist richtig schön tief, so wie ich das halt bei einem 911 auch erwarte. Silberne Ziernaht, also Leder, schwarz, silberne Ziernaht. Alles wirklich sehr, sehr schön. Und wir haben ja eben auch schon gesagt, 141.000 Kilometer auf der Uhr. Innenraum sieht nicht danach aus.
Nee, finde ich auch. Also Interieur, da nimmt man ihm deutlich weniger diese Kilometerlaufleistung ab. Oder was heißt ab, aber da sieht man ihm die weniger an. Ich finde außen mehr auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Sehe ich ganz genauso. Und wenn du dann halt den Blick nach vorne hast auf diese Rundinstrumente, das ist sowieso schon mal schön. Das Lenkrad, muss ich sagen, auch die richtige Wahl getroffen, der Erstbesitzer da. Denn unser Auto hatte das 3-Speichen-Sportlenkrad, wie ich finde, das schönere Lenkrad. Denn das Basislenkrad ist das 3-Speichen-Lenkrad. Also nur das Wort Sport ist dazwischen. Und das hat so einen dreieckigen Pralltopf, ne? So.
Ja, genau, so relativ gerade, sag ich mal. Sieht auf jeden Fall deutlich älter aus als das Sportlenkrad. Aber du hast ja gesagt, du magst es gar nicht. Ich finde es gar nicht schlecht.
Nee, ich mag dieses Dreieckige. Das gibt mir wirklich so einen richtigen Oldschool-Touch. Und das gab es ja dann noch wahlweise mit Knöpfen und ohne. Also Serie war ohne. Und dann gab es noch Multifunktion mit Knöpfen. Nee, das ist nix. Also da muss ich sagen, da bin ich auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr der Typ für das Sportlenkrad.
Also ich würde es auch immer wählen, auf jeden Fall. Ich würde es dem anderen vorziehen, aber ich finde das andere nicht so schlimm.
Aber es gibt beim Sportlenkrad eine Sache, die ist mir schon häufiger aufgefallen. Das ist jetzt sind wir wieder bei Abzügen in der B-Note.
Airbag?
Genau, die Airbag-Kappe, die hat so eine Sollbruchstelle, wo die wahrscheinlich aufspringt, also am Wappen vorbei. Und ich finde, das siehst du voll.
Also, ja, ja.
Du siehst ja mega krass, es sieht aus, als wäre der schon mal offen gewesen.
Ja. Ja, ist ganz extrem. Ist natürlich so ein bisschen so eine Alterserscheinung. Das war damals am Werk mit Sicherheit nicht so. Nach einer Zeit kommt das so. Muss man ja sagen, zu der Zeit hatten ja viele Hersteller dieses Problem, ne?
Ja.
Also es gibt ja auch viele beim Armaturenbrett oder so, wo du da auch diese Linien siehst und sowas. Das ist immer sehr schade, ne? Sieht echt nicht gut aus.
Ja, und vor allen Dingen, das ist halt super auffällig.
Ja, ne? Ja, also es ist nicht so ganz leicht, sondern es ist wirklich ganz extrem. Du siehst genau, wo das lang geht, wo diese Sollbruchstelle ist.
Ne? Ja, das ist wirklich nicht schön.
Ja, finde ich auch schade, aber ist halt auch sehr teuer, das mal eben so auszutauschen, ne?
Genau, ja. Ja, und dann ist halt blöd, dass du da halt die ganze Zeit drauf guckst.
Ne? Ja,
das ist blöd. Halt nicht irgendwo unten so, sondern das ist halt direkt im Blickfeld.
Ja.
Naja, kann man nichts machen. Ansonsten sehr schön, großes Lederpaket, also beledertes Armaturenbrett, auch da mit silberner Naht. Alcantara-Himmel sogar.
Mhm.
Schiebedach hatte unser Fahrzeug. Es wäre jetzt für mich kein Muss, ist aber auch kein Ausschlusskriterium. In den USA wird ja irgendwie von Slicktop und sonst was gesprochen.
Ja.
Da sind die ja so komplett fanatisch. Wäre mir ehrlich gesagt egal, ob er es hat oder nicht.
Ja.
So, also ja, weil dir entgeht ja nichts, wenn du es hast. So.
Ja, es geht ja da immer um Gewicht und so weiter. Aber ich denke mir so beim normalen Carrera S.
Vor allem gerade die Amis, bei denen
ist ja, Gewicht genau
sicherlich ganz entscheidend.
Genau, das ist halt das Ding. Das, also dann finde ich so ein bisschen affig, da irgendwie jetzt so extrem drauf zu achten. Wenn du jetzt so ein Hardcore-Sportmodell hast und dann da irgendwie ein Schiebedach drin, das finde ich passt in den meisten Fällen wirklich nicht. In den meisten Fällen gibt es das aber nun mal auch gar nicht. Also von daher, ja, wäre es mir bei dem Modell relativ unwichtig.
Ja, finde ich auch. Schön ist, dass unser Fahrzeug das Sport-Chrono-Paket hatte, wo ich übrigens gelesen habe, dass das Sport-Chrono-Paket mit dem 997 eingeführt wurde. Sport-Chrono-Paket erkennt ihr an der Uhr oben auf dem Armaturenbrett, das ist so eine kleine Stoppuhr, kann man Rundenzeiten mitmessen. Das machen ehrlich gesagt wahrscheinlich die allerwenigsten, dass die wirklich über Sport-Chrono die Rundenzeiten wirklich messen. Aber es sieht halt gut aus und es gehört irgendwie ein Stück weit zur Ausstattung bei einem 911. Also no front, auch da, wenn ihr es nicht habt bei eurem. Aber ich finde, es ist so ein Standard-Feature, was viele halt haben.
Es ist tatsächlich, finde ich, in meiner Wahrnehmung mittlerweile so, wenn es nicht hat, dass das Armaturenbrett irgendwie leer aussieht da oben. Ne?
Ja.
Ist irgendwie komisch, wie man das so integriert hat. Das muss einfach sein beim 911 irgendwie.
Ja, finde ich auch. Also muss ich auch sagen, ich achte da auch immer sehr drauf. Ja, hatte dieses Auto. Auch da dann eben analog zu den normalen Instrumenten, auch mit weißem Ziffernblatt.
Mhm.
Infotainment, auch wenn das ein Spezialgebiet ist, würde ich jetzt bei diesem Fahrzeug gar nicht ganz so viel zu sagen. Also wir hatten Navi an Bord. Das ist noch diese Generation, ja, das ist halt ein Navi. Ich glaube, keiner würde es wirklich nutzen.
Nee.
Was ja ganz cool ist, das will ich zumindest hier erwähnen, es gibt ja quasi für den 997 dieses Porsche Classic Radio, was optisch mehr oder weniger genauso aussieht wie das Originale, direkt von Porsche ist, also auch garantiewürdig. Und was dann aber mit CarPlay und sonst was ist, also quasi in die Moderne geholt mit dem klassischen Look. Das finde ich einfach einen super coolen Schachzug für all diejenigen, denen das wichtig ist. Ne? Also viele Leute sagen ja auch, ist mir egal, so ich navigiere eh mit dem Handy und pack das in eine Handyhalterung, fertig ist. Wenn man das nicht möchte, hat man hier die Möglichkeit, OEM-seitig das zu machen. Und das finde ich einfach cool, dass Porsche einem da die Möglichkeit gibt.
Ja, ich finde das auch mega. Also lieber so als diese ganzen komischen 1000 LEDs, die da so rumblinken, wenn man da irgendwas nachgerüstet hat oder so ein Android-Ding oder sonstiges, was du ganz oft siehst, das finde ich ganz furchtbar. Dann, ja, wenn du schon sagst, ich lege da Wert drauf, dann musst du dieses Originale, sag ich mal, nehmen oder du lässt das alte halt drin. Aber dazwischen, finde ich, gibt es meiner Meinung nach nichts. Das sieht immer nachgefriemelt aus, was es ja nun auch ist.
Ja, ich wollte sagen, falls das ist.
Ja,
okay, möchtest du noch mehr zum Infotainment sagen, Infotainment Luca?
Nö, das reicht eigentlich.
Reicht.
Ja, reicht.
Wird sich heute ein bisschen zurückhalten.
Ja, heute, ne?
Okay. Ich habe aber tatsächlich noch ein Detail, das möchte ich nicht unerwähnt lassen, denn wir haben jetzt ja den Erstbesitzer, wer auch immer das war, hier sehr viel gelobt, dass er wirklich eigentlich bis hierhin, glaube ich, alles richtig bestellt hat. Ne?
Mhm.
Also wir haben noch nichts gesagt, wo er vielleicht daneben lag. Unserer Meinung nach. Jetzt komme ich auf einen Punkt zu sprechen, den ich persönlich weggelassen hätte.
Ja, ich auch. Ich weiß schon genau, was es sein wird.
Die roten Gurte.
Richtig.
Also, wir haben rote Sicherheitsgurte. Heutzutage ist das ja eigentlich jetzt, ja, ich will nicht sagen, nichts Besonderes mehr, haben aber zumindest relativ viele Autos. Ich glaube, damals war das schon eher speziell so. Und man könnte jetzt ja auch argumentieren, naja, gut, passt ja auch zu den Bremssätteln.
Mhm.
Fair. Aber Thema Grün und Rot, ich hätte sie weggelassen.
Ja, ich auch. Also ich finde sowieso, farbige Gurte passen auch da wieder halt gut zu einem wirklich sportlichen Modell.
Mhm.
natürlich ist ein Carrera S ein sportliches Modell, so ist es nicht, aber ich meine jetzt so ein Rennstreckending, GT3, wie auch immer, da passt das besser, auch wenn ich es da wahrscheinlich auch nicht nehmen würde.
Ja.
Aber ich finde gerade zu so einem edlen Carrera S passt es meiner Meinung nach nicht so gut.
Ja, also hätte ich auch weggelassen. Aber gut, kann man auch drüber hinwegsehen, ist jetzt auch nicht eklatant, aber fällt halt auf, weil es eben auch speziell ist. Dann haben wir noch Rücksitze, ne? Und das erwähne ich. Es ist ja typisch beim 911, dass man hinten zumindest noch Sitze hat. Erwähne ich jetzt extra, weil ich da ja auch einmal reingeklettert bin für das Foto vom Cockpit, das wir ja eigentlich immer machen, sobald ein Auto zumindest hinten die Möglichkeit hat zu sitzen. Da muss ich sagen, es ist mir mal wieder aufgefallen, die sind wirklich nicht als Sitze zu gebrauchen, ne?
Ja.
Also, ich habe mich da erstmal ordentlich wirklich reingequält und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich super ungelenkt bin, aber raus, Junge Mann, ich dachte wirklich, ich muss drin bleiben.
Ja, war schon kurz davor, die Rettungsschere zu holen, ne?
Und ich kann auch aus dem Nähkästchen plaudern, es ist schon einige Jahre her, aber ich bin ja tatsächlich mal eine Etappe bei so einer Oldtimer-Rallye von der Autobild im 993 Turbo hinten mitgefahren, ne?
Mhm.
Eine ganze Etappe. Ich weiß heute da gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe, weil, also ich habe davon auch noch ein Bild irgendwo, wo mein Kopf so wirklich komplett zur Seite geknickt ist. Und da merkst du halt einmal mehr, also ich würde die ja nur als Ablage benutzen, ne?
Ja, es sind ja auch wirklich irgendwie Notsitze, ne?
Es ja also sagen ja viele, dass ihre Kinder da immer hinten sitzen. Und da frage ich mich immer, gerade bei Kindern, ja, die haben ja quasi, wenn die noch im Kindersitz sitzen, gehen die Beine ja, knicken die ja gar nicht richtig ab.
Mhm.
Denn brauchen die eigentlich noch mehr Platz, oder nicht? Das ist meine Wahrnehmung.
Ja, je nachdem, wie kurz die Beine noch sind, ne?
Ja.
Aber ab einem gewissen Alter wird es auf jeden Fall sehr schnell schon schwierig, würde ich jetzt sagen.
Eben.
Außerdem, es kommt natürlich aber auch drauf an, wer vorne sitzt, ne? Wenn du selber jetzt nicht besonders groß bist und den Sitz relativ weit vorne hast, dann geht es vielleicht schon eher noch.
Mhm.
Aber hinter uns wird es dann schon schwieriger, würde ich sagen.
Ja, ich denke auch. Naja, aber immerhin hat man noch eine zusätzliche Ablagemöglichkeit. Denn der Kofferraum, traditionell vorne, das wisst ihr hoffentlich alle, der fasst beim 997 135 Liter.
Ja, das ist jetzt nicht so viel, ne?
Ist nicht riesig, passt ein bisschen was rein, so mehr als bei vielen anderen Sportwagen. Mhm. Und man hat eben den Bonus, dass man noch ein bisschen was hinter die Sitze laden kann.
Genau.
Hast du noch was zum Innenraum?
Nö, also von mir aus können wir jetzt hinten die Klappe öffnen.
Oha.
Technische Daten.
Und wenn wir hinten die Klappe öffnen, dann ist das Schöne beim 997, man sieht tatsächlich noch was.
Oh ja, man kann sich den ganzen Motor noch angucken.
Das ist ja schon mal schön. Wir haben natürlich traditionell einen Sechszylinder-Boxer im Heck. Und der 997, der ist der zweite wassergekühlte 911 nach dem 996.
So ist es. Dadurch, dass wir ein Carrera S haben, haben wir einen 3,8 Liter Sechszylinder an Bord. Der normale Carrera hat nämlich nur 3,6 Liter. Motorcode habe ich natürlich auch.
Oha.
Und zwar haben wir den M97.01.
Mhm.
Und der produziert eine Leistung von 355 PS und hat einen Drehmoment von 400 Newtonmeter bei 4600 Umdrehungen.
Das stimmt. Und ich habe jetzt hier natürlich, also ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht noch ein schönes Nerd-Feature rausgesucht hätte, ne? Zwar würde ich noch ganz gerne kurz über das X51-Kit sprechen, ne?
Mhm.
X51-Kit, die Porsche-Freaks werden es wissen, das ist die sogenannte Werksleistungssteigerung, die es für den 997 gab. Also das konnte man offiziell ab Werk so bestellen. Und dadurch, dass wir hier über einen klassischen Saugmotor sprechen, wurde da ziemlich viel Aufwand betrieben. Ja, also ich habe mal nachgeschaut. Also Zylinderköpfe, Nockenwellen wurden überarbeitet, Software angepasst. So schon guter Aufwand, so ne? Klassisches Saugmotor-Tuning eben. Ne?
Ja.
Das Ergebnis waren 381 PS, 415 Newtonmeter. Ich finde das immer noch mal so bemerkenswert, wie viel Arbeit man bei Saugmotoren investieren muss, um Leistung herauszukitzeln. Ne?
Ja.
Bei einem Turbo machst du neue Software drauf, hast irgendwie 80 PS, hier Zylinderköpfe, Nockenwellen und Software. Und dann kriegst du, lass mich rechnen, 26 PS und 15 Newtonmeter.
Ja, schon krass. Aber ich finde, es ist ja auch schon ersichtlich beim normalen Step zwischen dem Carrera und dem Carrera S, dass man da auch einfach mal eben, das sind ja sogar etwas über 200 Kubik, ich weiß gar nicht, ich glaube 224 Kubik oder sowas, die dazugekommen sind, um dann 30 PS rauszukitzeln.
Ja.
Also einfach Motor aufbohren und so weiter, theoretisch, um einfach nur 30 PS zu bekommen.
Und 30 Newtonmeter.
Ja, und 30 Newtonmeter, ja gut, das ist auch eine Menge.
Ja, also das ist tatsächlich echt ziemlich krass. Außerdem wollte ich gerne noch erwähnen, beim 997.2, also dem Facelift, da kamen dann komplett neue Motoren zum Einsatz. Vielleicht ist das gar nicht so vielen bekannt, also die Leistung, die stieg auf 345 beim Carrera und 385 beim Carrera S, 385 PS an, aber es ist tatsächlich eine neue Motorengeneration und das finde ich ganz bemerkenswert, weil wir quasi über einen Facelift sprechen und meistens ja dann nur so kleinere Anpassungen vorgenommen werden. Hier haben wir tatsächlich dann die sogenannten DFI-Motoren, Direct Fuel Injection, also Direkteinspritzer. Vorher, also im Vorfacelift, sind das noch Saugrohreinspritzer.
Mhm. Aber da muss man sagen, ist ja bei Porsche fast schon zur Tradition dann geworden. Ne? Wenn du auch beim 991 guckst, zwischen Punkt 1 und Punkt 2, hatten wir in dem Kapitel da auch schon, oder in unserer Folge zum 991, da ist ja auch extrem viel passiert zwischen Punkt 1 und Punkt 2, also einfach nur ein Facelift und dann komplett andere Motoren. Ne?
Ja, also das ist tatsächlich echt bemerkenswert, wer jetzt irgendwie denkt, naja, beim 997.2 haben sie vielleicht nur ein bisschen LED hier und so. Nee, es sind tatsächlich auch ganz, ganz neue Motoren. Und streng genommen, das ist natürlich jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, sind sich die Motoren aus 996.2 und 997.1 deutlich ähnlicher als die innerhalb der Baureihe.
Mhm, schon krass,
ne? Ist eigentlich witzig, ne? Außerdem habe ich rausgesucht, dass Porsche beim 997 die Wartungsintervalle verlängert hat. Und zwar statt vorher alle 20.000 Kilometer sah der Serviceplan dann nur alle 30.000 Kilometer eine Wartung vor. Jetzt nichts, was ich unbedingt empfehlen würde. Gut, ist jetzt eh zu spät. Aber zumindest mal zwischendurch ein Ölwechsel ist, glaube ich, auch wenn Porsche es anders vorschreibt, wäre jetzt nicht schlecht für solche Autos. Und bei Elverspot, kennen vielleicht einige von euch, da haben sie sogar geschrieben, dass der 997 der bis dato am wenigsten wartungsintensive Sportwagen überhaupt war.
Hm. Nicht schlecht.
Das ist ja auch wieder was, wofür halt Porsche eigentlich heutzutage ja auch noch steht. Jetzt muss man allerdings nochmal zumindest hier so ehrlich sein, wenn ihr jetzt irgendwie tatsächlich nach dieser Folge oder auch schon vorher auf der Suche nach einem Carrera oder auch Carrera S seid, der Generation 997, speziell der 3,8 Liter Motor vom Carrera S, also 997.1, genau der Wagen, den wir gefahren sind, der kann das ein oder andere Problem haben im Alter. Also ich habe mal gelesen, Beschichtung der Zylinderlaufbahn löst sich und dann hast du im schlimmsten Fall einen Kolbenkipper.
Das ist schlecht.
Also das wäre nicht so gut. Von daher am besten sowieso natürlich immer einen Profi mitnehmen und nochmal gucken, reinhören. Unser Auto, das können wir glaube ich schon mal an dieser Stelle sagen, hatte trotz seiner 141.000 Kilometer, der klang und fuhr gut.
Ja, gut, ob wir jetzt rausgehört hätten, ob jetzt die Beschichtung der Zylinderlaufbahn nicht mehr ganz perfekt sind, weiß ich nicht.
Aber einen Kolbenkipper hätten wir gehört.
Kolbenkipper hätten wir gehört, das habe ich mir relativ sicher. Das hätten wir wohl rausgehört. Aber allein die Beschichtung, die konnte ich jetzt nicht komplett raushören, bin ich ehrlich.
Ja, da bin ich bei dir.
Ja.
Okay, aber jetzt noch mal ab von den Motoren. Ganz, 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 ganz wichtig, in unserer Wahrnehmung zumindest, das Getriebe.
Mhm. Und zwar haben wir serienmäßig ein 6-Gang-Schaltgetriebe, konnten optional aber auch die 5-Gang-Tiptronic nehmen. Davon würde ich abraten, auf jeden Fall.
Ja, genau. Da habe ich jetzt mal, ich habe deinen Part übernommen, den du ja Baucodes für Motoren, ich habe Baucodes fürs Getriebe gefunden. Oha. Ich bin durch Zufall eher darüber gestolpert, fand es aber einen netten Touch. Also, was ihr haben wollt, ist der Baucode G97. Mhm. Das ist nämlich die Handschaltung. Und was ihr nicht haben wollt, ist A97. Mhm. Das ist die 5-Gang-Tiptronic. Wer sagt, naja, aber PDK wäre ja auch cool. Ja, PDK ist ja tatsächlich dann die Doppelkupplung. Die wurde allerdings erst mit dem 997.2 eingeführt. Also beim 997.1, wenn ihr da den Automatik-Wahlhebel in der Mitte seht oder beziehungsweise nur zwei Pedale im Fußraum, dann könnt ihr das Auto natürlich trotzdem kaufen, aber dann wird es auf jeden Fall ein bisschen gemächlicher zugehen.
Genau, das macht sich auch dann bemerkbar in der 0 auf 100 Zeit. Mhm. Als Handschalter haben wir nämlich eine Zeit von 4,8 Sekunden und mit der Tiptronic brauchen wir direkt 5,3.
Halbe Sekunde.
Halbe Sekunde verloren. Gut, ob man jetzt selber diese 4,8 perfekt auch rausfährt, das sei jetzt mal dahingestellt, aber in der Theorie ist es auf jeden Fall deutlich schneller als die Tiptronic.
Das stimmt. Top Speed von Porsche angegeben beim Carrera S, handgeschaltet 293 km/h. Und ein Leergewicht wollen wir euch auch noch mitgeben, 1420 Kilo. Also relativ leicht, dafür, dass man jetzt überlegt, das ist kein besonders leergeräumtes Auto oder so. Also dafür finde ich 1420 Kilo schon ganz gut.
Also der hat ja sämtliche Annehmlichkeiten drin, sag ich mal. Da wurde ja auch nicht extrem drauf geachtet aufs Gewicht. Von daher sehr guter Wert.
Ja.
Und der Vollständigkeit halber müssen wir natürlich auch noch erwähnen, dass wir Hinterradantrieb haben.
Stimmt, ja.
Das erwähnen wir sonst auch noch in dem Kapitel.
Sonst hätten wir ein 4S.
So ist es.
Jetzt habe ich gerade einen Schluck Wasser getrunken in der Zwischenzeit, weil ich dachte, Luca hat so ausgeholt, er will jetzt hier noch weiter erzählen. Aber was ich euch noch mitgeben kann, ist einen damaligen Neupreis. Denn bevor wir zum Gebrauchtwagenkapitel kommen, vielleicht noch mal ganz interessant. 2006 hat so ein Carrera S Coupé 91.838 Euro gekostet. Also ein Stückchen unter 100.000 Euro. Ziemlich viel Geld. Jetzt habe ich aber nochmal nachgeschaut, was kostet denn ein 992.2, sind wir jetzt ja schon angekommen, Carrera S heute? Und ich habe es Luca vorher nicht verraten und er hat nicht nachgeguckt, hat er zumindest gesagt. Wollen wir mal hoffen, dass du auch nicht gelogen hast. Was schätzt du denn? Was kostet so ein Carrera S?
Ich würde sagen, so um die 140.
Ja, leg noch ein bisschen drauf. 154,8.
Zum ich wollte erst 150 sagen, dann dachte ich, das ist aber ein bisschen doll für so ein komplett Standardding.
Ja. Ja, also Inflation hat reingekickt, etwas mehr als 50% Aufschlag zwischen damals und heute. Ja, ist schon happig.
Ja, kann man so sagen, ja, auf jeden Fall.
Umso besser, dass trotz der eigentlichen Wertbeständigkeit auch ein bisschen der Wertverlust reingekickt hat beim 911, ne?
Absolut. Er ist nie so weit runtergefallen wie jetzt ein 996. Trotzdem, ja, erschwinglich ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber trotzdem
in Reichweite.
Ist er in Reichweite, ja, genau. Finde ich, so kann man es gut sagen. Und zwar gehen die los so bei 40.000 ungefähr. Wenn man aber einen ganz gut gepflegten Carrera S mit Schaltgetriebe haben möchte, der unter 150 gelaufen hat, dann muss man schon so 50 bis 60 einplanen.
Ja.
Da hat man jetzt kein Sahnestück vielleicht für, aber auf jeden Fall ein Auto, wo man sagt, okay, der wurde regelmäßig bewegt, regelmäßig gewartet, ist in einem vernünftigen Zustand, kann so gefahren werden.
Und ist dann auch ein Handschalter, ne? Weil das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind so gute 150 Autos, Carrera S jetzt hier inseriert in Deutschland, Coupé und Cabrio. Und davon ist fast die Hälfte Tiptronic. Ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass es deutlich weniger Tiptronic sind. Aber scheinbar haben sich viele Erstbesteller damals auch gedacht, ja, Tiptronic ist es.
Aber was findest, also was sagst du denn so zu dem Preis an sich? Findest du den gerechtfertigt bei dem Wagen?
Ja, gerechtfertigt ist natürlich immer schwierig. Ich meine, der Markt gibt die Preise vor, so, ne? Wenn der Markt das nicht so sehen würde, wäre nicht gerechtfertigt. Von daher, ich finde, du kriegst, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, wenn du ein gutes Auto hast, also gut gepflegt, sage ich jetzt mal, kriegst du ziemlich viel Auto fürs Geld, kann man jetzt schon sagen, ne? Also echt halt einen schönen Porsche, klassisch so in allen Proportionen, Optik, Motor klassisch, für 40.000 Euro, sagen wir mal 50.000 Euro so grob, ist kein schlechter Preis. So.
Ja, finde ich nämlich auch, das muss ich mir sagen. Ich finde heutzutage, wo eigentlich alle Preise irgendwie komplett davon gelaufen sind, also bei sehr, sehr vielen Autos ist es ja teilweise wirklich absurd geworden, finde ich da irgendwie das Preis-Leistungs-Verhältnis noch ausgewogen. Natürlich sind 50.000 Euro sehr, sehr viel Geld, keine Frage. Aber wie du schon sagst, du hast echt sehr viel Auto eigentlich dafür.
Und jetzt ist ja das wieder Man-Math, ne? Wenn man jetzt sich hier das wieder schön reden möchte. Wahrscheinlich hast du den Wertverlust hinter dir, ne? Also wenn du jetzt einen guten findest, dann werden die Preise entweder gleich bleiben oder vielleicht sogar auf lange Sicht ein bisschen wieder steigen, wenn das Angebot kleiner wird. Ja, ihr merkt schon, man kann sich das immer schön reden, ne?
Ja, das stimmt.
Das können wir sowieso ganz gut. Wenn es danach ginge, hätten wir beide schon Lagerhallen voll mit Autos.
Ja.
Aber bevor wir jetzt schon das Fazit vorwegnehmen, hätte ich gesagt, fahren wir erstmal los.
Fahren.
Und ähnlich wie in der letzten Folge vom Audi Quattro, muss ich sagen, habe ich mich auf diese Folge besonders gefreut, denn vom 997, und das ist jetzt hier kein Flex oder so, mehr für die Einordnung, bin ich schon echt viele Autos gefahren. Also viele Sonderversionen, auch GT3, GT3 RS, auch GT3 S 4.0. Aber ich bin tatsächlich noch nie einen normalen 997 vorher gefahren.
Gar keinen normalen?
Nee.
Ach, krass. Ich dachte vielleicht nur in Automatik oder irgendwas.
Nee, ich bin hoch eingestiegen. Immer nur die dicken Dinger.
Oh, okay.
So, von daher fand ich das besonders spannend, einfach mal zu sehen, okay, natürlich war das jetzt nie Back-to-Back, das haben wir ja häufig schon besprochen, aber so ein paar Sachen bleiben einem ja schon im Kopf und gerade den 997.1 GT3, der hat sich wirklich in mein Herz gefahren oder ich habe mich da rein verliebt, sage ich mal. Von daher, das ist noch sehr präsent bei mir. da war ich doch gespannt, ob man da so dieses ähnliche Feeling bekommt oder ob man sagt, ah, oh, ist schon cool, aber eine ganze Ecke zahmer als der GT3.
Ja, ist witzig, weil bei mir war tatsächlich der allererste Porsche, den ich je gefahren bin, das war 997 Carrera S, allerdings als Cabrio mit Tiptronic.
Ui.
Das war der erste Porsche, den ich je gefahren bin. Und ich weiß noch, dass ich ihn damals echt unfassbar schnell fand.
Mhm.
Aber da war ich auch, ich glaube, da war ich 19. Ich glaube, da bin ich gerade 19 geworden. Mhm. Ja, das war der erste Porsche. Deswegen, also den habe ich immer noch in sehr guter Erinnerung.
Ja, siehst du. Konntest jetzt noch mal gucken, wie das dann als Coupé mit Handschaltung ist.
Genau, richtig. Was ja eher so meine Wahl gewesen wäre.
Und ich kann ja schon mal berichten, wir versuchen ja oft hier auch diese Tage dann so ein bisschen nachzuerleben. Ne? Wir sind dann ja bei Johannes losgefahren und haben dann gesagt, oder haben ihn gefragt, weil wir uns ja auch nicht auskannten, wo wir vielleicht Fotos machen können. Und dann hat er uns da einen Tipp gegeben und dann bist du ja zuerst gefahren. Ne?
Mhm.
Und ich nehme euch jetzt mal mit. Also Luca ist eingestiegen, wir sind losgefahren. Du kamst ja wirklich gar nicht klar, ne? Also du warst ja so begeistert.
Ach so.
Die ersten zwei Sekunden da, wo du, das ist ja alles geil hier. Und dann irgendwie erstmal durchbeschleunigt. Meinst du, alles, das ist ja unnormal. Und dann hast du noch direkt deiner Frau ein Bild geschickt.
Ja.
Und hast noch gefragt, ob du den einpacken kannst.
Ja. Richtig. Ja, ich war wirklich direkt wieder angetan. Also ich muss sagen, ich habe sowieso irgendwie einen Platz in meinem Herzen für den 997. Ich mag die Baureihe einfach extrem gerne. Und dann irgendwie dieses, du fährst los und es hat einfach direkt alles gepasst. Es gibt ja so manche Autos, wo du dich einfach reinsetzt, du fährst los, schaltest das erste Mal, lenkst das erste Mal und denkst, jo, das passt. Und das war auf jeden Fall eines dieser Autos, wo ich dachte, das passt aber sowas von.
Also ich weiß es noch ganz genau, du warst die ganze Zeit, das ist echt alles super geil hier alles.
Ja, ja, ich war wirklich, von Sekunde eins wieder komplett überzeugt.
Und du hast das Auto richtig gefühlt, ne?
Ja.
Ja, dann nimm uns doch mal mit. Also, außer, dass du jetzt gleich gemerkt hast, das ist dein Auto so, kannst du es noch ausführen.
Ja, also
ja,
es geht so.
Sehr gerne. Krempelt er jetzt hier die Ärmel hoch, so, soll ich mich zurücklehnen?
Du kannst dich zurücklehnen. Nein, also es geht ja wie immer erstmal los, Kupplungsgefühl, fährst an, erstmal gucken, wo ist der Schleifpunkt. Kam relativ spät, sag ich mal, aber hat sich direkt richtig gut angefühlt. Man hat sofort ein Feeling für aufgebaut. Beim ersten Mal anfahren hast du gemerkt, okay, so geht's und hat's danach keinerlei Probleme mehr damit. Schaltung, wunderbar. Der hat ja auch noch, das muss man dazu erwähnen, haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt, der hat eine Schaltwegverkürzung gehabt. Hat dem extrem gut getan. Also wirklich sehr kurze Wege, extrem knackig. Er hat einfach direkt wirklich, du legst den Gang und denkst, jopp, schaltest das erste Mal von 1 in die 2. Sagst Doppeljupp.
Ja.
Und dann einfach, ja, weiß nicht, diese Klangkulisse dazu, selbst untenrum mit wenig Drehzahl, du hörst den Motor noch richtig, der ist richtig präsent. Wir hatten auch sehr gutes Wetter, dementsprechend konnten wir schön mit Fenster offen losfahren. Jan hat sich auch noch nicht beschwert, normalerweise ist ja immer direkt erstmal, mach mal Fenster zu.
Ich wollte gerade sagen, also als ob dich das Wetter juckt, ob du Fenster aufmachst oder nicht.
Nee, wir sind auch schon bei,
nur, wenn du dabei bist.
Bei übelstem Regen mit offenen Fenstern gefahren. Ja, aber wie gesagt, sonst ist ja immer direkt, kommt direkt die Beschwerde.
Du hast Rücksicht auf mich genommen,
das
ist nett.
So ist es. Ja, also es war wirklich direkt von der Lenkung her, von allem. Also ich möchte ja jetzt nicht schon alle Punkte direkt vorwegnehmen, du sollst ja auch nochmal zu Wort kommen. Aber es war einfach von Sekunde eins, dass du gemerkt hast, das passt alles extrem gut zusammen.
Ja. Ihr merkt schon, Luca. Luca könnte jetzt hier das Kapitel alleine machen.
Jupp.
Das hat ihm richtig, das hat ihm richtig zugesagt, ne?
Ja.
Also ich muss sagen, ich bin dann ja erst quasi nach der Location die ersten Meter gefahren. Und ja, Kupplung und so, da ist man super schnell drin. Was mich tatsächlich so als erstes abgeholt hat, ist einmal, das Auto liegt einfach gut. Also wir haben beim Carrera S das PASM, also Active Suspension Management, also adaptive Dämpfer, serienmäßig gehabt. Wie gesagt, Auto war ja auch noch einen Tacken tiefer. Dieses PASM war aber trotzdem aktiv. Und das Auto ist straff, aber nicht zu hart. Und so die ersten zwei, drei Kurven, die du fährst, da merkst du einfach, jo, das ist ein Porsche. Man hat eine geile Gewichtsverteilung. Man hat aber trotzdem auch das Gefühl, was ja nun auch viele immer so dem 997 nachsagen, dass er so handlich ist. Ne? Also du lenkst so zwei, dreimal ein und denkst, jo, das ist es einfach. Die Lenkung ist richtig, richtig toll. Ist einfach so ein ehrliches Feedback. Ich habe mal nachgelesen, der 997 hat eine variable Lenkübersetzung. Also ab 30 Grad Lenkeinschlag wird die Lenkung zunehmend direkter. Das habe ich so nicht gespürt. Was ich aber gespürt habe, ist, dass die Lenkung wirklich eben super direkt ist, ohne dass es so zu spitz ist. Das hat man ja auch manchmal, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Es ist einfach so, das passt alles. Es ist wie es einem Guss. So, du kannst zur Kurvenkombination einfach so fahren, wie du es dir vorstellst.
Ja. Also was du gerade auch direkt am Anfang gesagt hast, dass der so handlich wirkt, das finde ich, steht so über allem einfach. Ich finde, der wirkt so richtig, so flink, könnte man irgendwie sagen. Man hat so das Gefühl, dass man so einen kleinen, flinken sonst was unter sich hat.
Ja, muss ich auch sagen. Das Fahrwerk, das ist auch wirklich, also trotz dieser Tiefverlegung, es ist ein super Fahrwerk. Es ist, wie gesagt, straff, aber nicht zu hart. Im direkten Vergleich, das merkst du, finde ich, doch deutlich, es ist schon eine Ecke weicher als ein GT-Fahrwerk. Also ein GT ist halt einfach noch mal deutlich mehr da so. Aber es ist überhaupt nicht negativ. Es ist sogar für den Alltag wahrscheinlich sogar einen Tacken besser. Aber der Unterschied ist halt spürbar.
Ja, das schon. Aber ich finde, der wird zu keinem Zeitpunkt irgendwie unruhig oder irgendwas. Nee, oder nicht. Schwammig oder was auch immer. Also davon ist der ganz weit entfernt.
Ja, absolut. Also es ist wirklich so, ich finde, straff ist das perfekte Wort. Es ist nicht hart, aber es ist straff.
Ja.
Schaltung hast du eigentlich schon alles zu gesagt. Ich wollte nur noch hinzufügen, also ich finde auch, dass der Schaltknauf richtig gut in der Hand liegt. Also nicht nur durch die Schaltwegeverkürzung, also nicht nur die Schaltwege sind toll, sondern auch der Schaltknauf. Das ist ja so ein relativ schmaler Knauf mit so einem runden, ja, also nee, ein schmaler Stiel mit einem runden Knauf, so. Mhm. Der liegt einfach, also du steigst ein und das hast du ja vorhin gesagt, alles passt so, ne? Du hast diesen Schaltknauf in der Hand und denkst, jo, tschak, 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 macht genau. Alles Bock so.
Also zum einen liegt der perfekt in der Hand und auch der von der Positionierung ist perfekt. Mhm. Also du sitzt da und es ist alles genau da, wo du es erwartest, wo du es erhoffst und irgendwie ist es passt ergonomisch alles extrem gut einfach.
Aber das kriegen sie ja bei Porsche auch sowieso ziemlich gut, ja, immerhin, ne?
Das stimmt.
Muss man einfach sagen.
Das können sie.
Und dann haben wir jetzt ja relativ viel über die anderen Dinge gesprochen, aber noch gar nicht so sehr über den Motor, ne? Also wir haben jetzt ja hier 3,8 Liter Sechszylinder und ich finde, wo man wirklich merkt, dass das ein richtig guter Motor ist, so dieser erste Gasstoß.
Mhm.
Die Gasannahme ist super bissig, so mega direkt so.
Ja.
Und das spürst du auch, wenn du Zwischengas zum Beispiel gibst, ne? Manche Motoren muss man ja wirklich, da musst du schon ordentlich mit deiner Ferse aufs Gas gehen, damit der wirklich, hier musst du so antippen und direkt halt schon die Drehzahl da, so, ne?
Ja, also das Ansprechverhalten ist wirklich allererste Sahne. Der hängt so richtig willig am Gas einfach, ne?
Genau, das merkst du richtig, richtig gut. Also das ist wirklich richtig schön echt noch, so wie es halt ein Saugmotor ist. Ich muss jetzt sagen, das soll gar nicht irgendwie, ja, überheblich klingen. Die Power finde ich jetzt nicht überwältigend. Ist jetzt nicht so, weil du vorhin gesagt hast, mit 19 wirst du ja vielleicht gleich noch mal was zu sagen. Dachtest du, der Carrera S ist ultra schnell. Habe ich jetzt heutzutage nicht mehr so. Ist nicht mehr so, dass ich da drin sitze und denke, oh, das Ding marschiert, ja, brutal. Es ist so, dass es schön nutzbare Leistung ist. Es ist noch so, du kannst sie wenigstens ansatzweise noch nutzen im Straßenverkehr und es macht Spaß, das Drehzahlband auszunutzen. Und das ist eigentlich das, was ja so ein Auto, wenn du es auf der Straße fährst, machen soll.
Ja, da muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Ich hatte das in Erinnerung, wie gesagt, es war der erste Porsche und damals auch so mit das erste Auto, was schneller war, was ich mal bewegen durfte. Und da kam mir das extrem schnell vor. Heutzutage ist man natürlich leider einfach so ein bisschen versaut, das ist ja nun mal so. Und ich muss sagen, ich habe mich echt drauf gefreut, einmal so richtig durchzubeschleunigen, wenn er endlich auf Temperatur ist.
Mhm.
Hab's dann gemacht und hab gedacht, okay, andere Sachen kann er besser. Mhm. Also muss man ganz ehrlich so sagen, man dachte jetzt, okay, ich drehe ihn aus und obenrum kommt dann nochmal richtig was. Das war jetzt nicht so. Also wirkte schon, also müde ist jetzt übertrieben, aber es kam nicht mehr so viel mehr dazu. Also er hat sehr schön hochgedreht, die Leistung nimmt auch linear zu, aber es ist nichts mehr, was einem wirklich irgendwie vom Stuhl haut, sag ich mal. Aber die Klangkulisse, die holst, finde ich, wieder komplett raus. Ah. Also dadurch, dass dieser Sound von dem Motor so schön einfach ist, so facettenreich, so, der ist so sehr rau, sag ich mal, irgendwie läuft er und klingt halt mit von jeder Drehzahl zu Drehzahl wird das immer anders, das Geräusch irgendwie, und klingt einfach unnormal nice. Und dadurch macht das Hochbeschleunigen dann wieder Bock, aber jetzt nicht der Beschleunigung wegen.
Ja, ja, man muss sagen, das Auto lebt halt von den Emotionen mehr, mhm, so, ne? Und dann ist man wieder so an diesem Punkt, wenn du halt auf der Landstraße unterwegs bist, dann bringen dir auch 400-500 PS nichts, weil dann bist du sowieso permanent im illegalen Bereich unterwegs. Mhm. Hier hast du es eher so, ich finde, so ein schönes Beispiel war wirklich so aus dem zweiten Ortsausgang einmal so schön durchbeschleunigen. In ganz vielen Autos hast du ungefähr so eine halbe Sekunde gefühlt einen Beschleunigungsvorgang und dann musst du eigentlich schon wieder vom Gas. Hier konntest du wenigstens mal den zweiten fast ganz ausdrehen. Dann erst wieder vom Gas gehen oder dann halt erst hochschalten. Und wenn du dann noch die Sporttaste gedrückt hast. Das haben wir nämlich noch gar nicht gesagt. In der Mittelkonsole, ich finde fast schon recht unscheinbar, also unterhalb der ganzen Klimabedienung und so, also eine von vielen Tasten, jetzt aber nicht so prägnant, dass du denkst, oh, da ist es so. Wenn du diese Sporttaste drückst, dann hat das Auto nämlich noch mal so ein bisschen mehr Temperament.
Mhm.
Ich habe mal nachgeschaut, was die genau macht, weil vom Gefühl her hast du einfach das Gefühl, die Gasalarme ist so ein bisschen direkter. Sound wird irgendwie auch, habe ich zumindest das Gefühl gehabt, ein bisschen präsenter auch noch mal. Also was Porsche schreibt, durch Druck auf die Sporttaste reagiert die elektronisch gesteuerte Drosselkappe noch sensibler auf Gasbefehle. Das Porsche Stability Management lässt mehr Driftwinkel zu und die Dämpfer des PASM werden gestrafft.
Mhm.
Also vom Sound stand da jetzt nichts. Weiß ich nicht, ob das damit auch zusammenhängt.
Ja, aber es wird ja auch damit zusammenhängen, wenn die Drosselklappe anders angesteuert wird und sich anders verhält, wirst du das ja auch schon raushören. Das klingt ja dann direkt alles ein bisschen aggressiver. Also von daher kann das schon gut passen, dass du das so wahrgenommen hast.
Immerhin das mit dem Gasbefehl, das war keine Wahrnehmung, sondern das ist tatsächlich so. Ne? Mhm. Also Sporttaste, wenn man eben entsprechend das Auto auf Temperatur gebracht hat, auf jeden Fall sehr zu empfehlen, die zu drücken.
Absolut.
Ja, und dieser echte, ehrliche Sound, das ist halt so wirklich, das ist so dieser, das ist halt so ein Porsche-Boxer-Sound, so, ne?
Mhm.
Ist wirklich einfach ein Genuss, dem halt irgendwie zu lauschen. Ja, wenn ich jetzt einen Punkt so rausheben müsste, ne? Wo ich jetzt so von allen sage, Sound, Fahrwerk, Motor, ist es bei mir, glaube ich, tatsächlich die Lenkung.
Mhm.
Ich fand die Lenkung richtig gut. Die war so richtig schön.
Ja. Also ich weiß, ich könnte es gar nicht gewichten, ob ich das jetzt, ob ich die Lenkung besser fand als den Sound jetzt zum Beispiel oder so. Das war halt dieses Zusammenspiel von allem eigentlich, was so, was so spaßig gemacht hat dann irgendwo unterm Strich. Weil klar, die Lenkung, das gehört natürlich extrem dazu, dass das Auto sich so handlich und so, ja, so klein anfühlt irgendwo. Dann aber, wenn die Klangkulisse nicht dabei gewesen wäre, wäre es trotzdem vielleicht so, ja.
Ja,
also von daher, das
mit Klangkulisse ist natürlich besser, aber wenn, man hat ja irgendwie so gewisse Punkte, die einem halt so mega präsent im Kopf bleiben. Mhm. Ich wäre mit dabei gesagt, die reine Kraft oder Power ist es jetzt bei dem Auto nicht unbedingt. Deshalb war es bei mir so, wenn ich jetzt eins rausheben müsste, ist wirklich für mich so die Lenkung.
Mhm.
Ja, ich gucke hier gerade auf meine Notizen, ob ich noch irgendwas Wichtiges jetzt hier in diesem Fahrenkapitel habe, was ich noch unbedingt erwähnen möchte. Den Vergleich zum GT3, ne, den spare ich mir natürlich fürs Fazit auf, ist klar.
Ich habe schon drauf gewartet.
Möchtest du denn jetzt noch was zum Vergleich sagen, so außer jetzt, dass du von der Leistung nicht mehr ganz so begeistert warst wie vor 15 Jahren?
Also die Begeisterung an sich ist nicht kleiner geworden, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Immer noch so, dass ich wirklich eingestiegen, obwohl man jetzt ja mittlerweile viel mehr andere Autos gefahren ist und es nicht mehr so wie früher war, dass man sagt, okay, ich fahre jetzt das erste Mal Porsche. Natürlich war das ein Riesen-Highlight. Mhm. Und trotzdem war es so, dass ich drin saß und dachte, jo, das holt mich wieder zu 100% ab. Und ich habe wieder übel Spaß gehabt. Klar, jetzt nicht der Leistung wegen, jetzt aus anderen Gründen, sag ich mal. Damals habe ich, glaube ich, nicht so viel auf so verschiedene Sachen geachtet. Sondern ich war drin gesessen, habe gedacht, krank ist das alles schnell und drang ist das alles laut und ich habe mich gefreut.
Ja.
Aber es hat mich nicht weniger begeistert als damals, würde ich sagen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Lob, weil wie du schon sagst, in der Zwischenzeit bist du ja das ein oder andere besondere Auto gefahren. Mhm. Wenn ich das, wenn ich der 997 dann immer noch so abholt, ist das auf jeden Fall ein Lob.
Ja.
Okay, wollen wir damit ins Fazit gehen?
Ja, gerne.
Fazit.
Ich würde sagen, diesmal startest du mal rein, ne?
Ich fange an, weil dein Fazit können sich die Leute sicherlich jetzt schon fast denken. Deshalb fange ich mal an. Also, ich glaube, auch bei mir kam es ganz gut rüber. Ich mag den 997 echt gerne. Also, ich finde, das Auto ist wirklich toll. Super zeitloses Design, vor allen Dingen für mich als Punkt 1, weil er da eben noch nicht diese LED-Leuchten hat. Und ich muss sagen, es ist immer so ein bisschen, ja, tagesformabhängig oder natürlich auch vom einzelnen Auto abhängig. Aber für mich zusammen mit dem 993 wirklich der zeitloseste 911. Also mein Favorite, wisst ihr ja, ist 991, keine Frage. Aber wenn es rein um zeitlos geht, weil der 991 ist für mich einfach immer noch super frisch, ist es so der 993 mal der 993 mal der 997, ich weiß es nicht. Ne? Ist immer so ein ganz enges Rennen auf jeden Fall. Was jetzt das reine Fahren angeht, habt ihr, glaube ich, eben auch richtig schön rausgehört. Das Auto fährt sich super. Es macht nichts falsch. Es ist ein ehrliches Auto. Ich finde, es ist ein tolles Feedback. Es ist einfach so ein richtig rundes Paket. Schöner Sound, gute Straßenlage, tolle Lenkung. Passt einfach alles. Und deshalb kann ich auch die Frage an dieser Stelle schon direkt beantworten. Hatte ich Fahrspaß? Oh ja, sehr viel tatsächlich. Das Preis-Leistungs-Verhältnis, das haben wir eben auch schon mal gesagt, muss ich auch sagen, also du kriegst hier wirklich echt ein sehr, sehr gutes Paket, nicht nur was den Fahrspaß angeht, sondern auch Preis-Leistung. Für 50.000, 60.000 Euro, tolles Auto, wo man jetzt eben auch schon den Großteil des Wertverlustes oder vielleicht den gesamten Wertverlust hinter sich hat. Einziger Downer für mich, es gibt ganz, ganz, ganz selten besondere Farben, ne? Also fast alle Autos sind schwarz, grau, silber, maximal noch dunkelblau oder so. Aber sowas wie jetzt den in dunkeloliv findest du ja fast nie so. Das finde ich schon mal schade, aber gut, das wird die wenigsten wahrscheinlich stören. Jetzt kommt's, nachdem ich so viel Lob halt diesem Auto jetzt gegeben habe, wäre es trotzdem kein Auto für mich. Mhm. Und ich sage euch auch, warum. Mir persönlich fehlt so ein bisschen das Besondere. Ein bisschen so der Charakter, vielleicht auch so Ecken und Kanten. Also das Auto macht nichts falsch. Im Gegenteil, es ist super, aber es ist zu wenig besonders. Und das ist der Punkt, den ich vorhin auch schon beim Innenraum meinte. Wenn ich einen 997 GT3 dagegen stelle, so, ne, da steige ich ein, vorausgesetzt der Schalensitze, und denke direkt, uiuiui, das ist eine Waffe. So. Mhm. Und ich bin noch keinen Meter gefahren. Dann lasse ich den an, dann weiß ich schon, okay, das ist richtig ernst, so, ne. Und ich weiß, das Auto kostet mehr als das Doppelte. Ein gebrauchter 997 GT3, mittlerweile unter 100 geht eigentlich gar nichts mehr. Für die guten eher ein bisschen mehr. Punkt 2 brauchen wir gar nicht drüber reden. Viel seltener, noch teurer. Und trotzdem wäre das das Auto, was ich kaufen würde. Weil ich sagen muss, wenn ich einen Porsche haben will, und da sind wir wieder an dem Punkt, den ich auch schon in Folge 27 beim GT3 Touring gesagt habe, ich brauche dieses Besondere. Ich verstehe jeden, der normalen Anführungsstrichen 911 kauft, aber mir gibt das nicht genug. Ich brauche dann einen drüber. So, und deshalb ist der GT3 in allem für mich halt, also der fährt viel spitzer, der ist viel härter, ist viel lauter, also klingt in meinen Augen besser. So, und das ist das, was ich kaufen würde. Kann man das irgendwie nachvollziehen, also, nachdem ich am Anfang so viel gelobt habe, dass ich dann trotzdem so ein Auto nicht kaufen würde?
Das Witzige ist, du wirst überrascht sein, mein Fazit sieht gar nicht so viel anders aus.
Okay.
Du weißt ja, also wir haben ja in der Folge über unsere Privatautos schon mal drüber gesprochen, dass ich ja einen E92 M3 habe. Mhm. Und ich habe damals immer gesagt, ich würde den nur abgeben für einen Porsche irgendwann. Mhm. Weil ich super zufrieden mit dem Auto bin und habe immer gesagt, wenn die einzige Steigerung, ich glaube, viele BMW-Fahrer verstehen mich da, die denken sich, okay, das kann eigentlich nur ein Porsche dann noch irgendwie kommen. Ja. So, und jetzt bin ich den ja wieder gefahren. Den 997, und der war immer so, ist er in meinem Kopf rumgeschwirrt, weil ich gesehen habe, wie die Preise vom 997 GT3 einfach davongelaufen sind. Gerade weil mein Favorite nun mal der Punkt 2 ist und da reden wir tatsächlich fast von dem dreifachen Preis eher von einem normalen 997 Carrera S. Also die sind ja irgendwo im Bereich, wenn du die mit Clubsport und so weiter haben willst, von 140.000, 150.000 inzwischen. Mhm. Und da habe ich halt so gedacht, okay, ist der wirklich jetzt das dreifache Wert von so einem normalen 997 Carrera S? Der macht ja auch schon übelst Spaß. Und mich hat der Wagen komplett abgeholt, aber trotzdem verstehe ich, was du meinst, dass irgendwie dadurch vielleicht, dass man so 911er auch einfach extrem oft sieht, vielleicht ist es auch einfach das, dass man da so ein bisschen abgestumpft ist, dass eben so dieses bisschen Besondere fehlt. Es gibt selten irgendwelche guten Specs, irgendwelche spannenden oder sowas. Fast alle sind grau, schwarz, wie auch immer. Sieht man an jedem Tag, an jeder Ecke. Gerade hier im Hamburger Raum sowieso.
Ja.
Und dadurch ist es irgendwie so, dass ich gedacht habe, würde ich dafür wirklich den M3 hergeben? Und dann bin ich zu mir in Schuss gekommen, nee, würde ich nicht. Das wäre einfach nur so die Sache, ich will unbedingt einen Porsche und deswegen gebe ich ihn jetzt her. Aber an sich sagt mir persönlich der M3 deutlich mehr zu.
Ja.
Deutlich mehr ist übertrieben, aber sagt mir mehr zu. Und da ist irgendwie, das ist was Spezielleres, sag ich mal. Und deswegen ist eigentlich vom Fazit gar nicht so unterschiedlich bei uns, was dich ja, wahrscheinlich jetzt ein bisschen überraschen wird, ne?
Ich wollte gerade sagen, das wird jetzt in deinem Fall wahrscheinlich sogar alle überraschen.
Ja.
Nachdem, also ich hab's ja schon gelobt, das Auto, aber du bist ja nur richtig hier.
Nee, aber deswegen, also ich liebe den Wagen, ich finde den total top und ich kann jeden verstehen, der sich das Auto holt. Aber scheinbar ist es bei mir auch so, dass wenn ich mir einen Porsche holen würde, es darauf hinauslaufen müsste, dass es ein GT-Modell wäre.
Ja.
Und das ist scheiße.
Grundsätzlich ist das gut, aber
aber schwierig. Ist halt teuer.
Genau, und schwierig überhaupt was zu finden.
Das
also vor allen Dingen 997.2.
Ja.
Aber ich glaube, wir müssen das für alle, die jetzt vielleicht noch nicht so viele Folgen von uns gehört haben oder vielleicht sogar zum ersten Mal jetzt hier eingeschaltet haben, die jetzt sagen, hä, was reden die Jungs denn da? Also erst loben die das Auto jetzt hier eine Stunde lang und dann sagen die, aber kaufen würden sie es nicht. Man muss vielleicht auch noch mal dazu sagen, dass, glaube ich, bei uns beiden der Einsatzzweck ja auch sehr speziell ist. Also wir würden ja beide mit unseren Autos dann halt nur am Wochenende fahren oder vor, also eigentlich fast nur am Wochenende, und dann halt so Touren machen und sowas. Ne? Ich glaube, wenn man jetzt nur ein Auto hat und dann sagt, okay, dann muss es ein GT3 sein, klar, würde ich auch machen, aber das ist natürlich nochmal ein anderer Einsatzzweck. Und dann ist so ein 997 Carrera S wahrscheinlich das viel bessere Auto.
Klar.
So, aber wir sind nun mal halt so, wir sagen, okay, wir können auch unter der Woche unsere Standardautos fahren, aber wenn wir dann halt bewusst fahren, um zu fahren, dann brauchen wir scheinbar so diesen Kick, dass man sagt, okay, man braucht halt irgendwie was Besonderes. Und das ist, geht bei mir halt wirklich schon los, klingt echt immer so, so abgedroschen, aber ich muss mich reinsetzen und muss schon dieses Gefühl haben. So. Und da muss ich zum Beispiel, habe ich ja vorhin auch gesagt, nur vom Gefühl beim Reinsetzen hat mich der 968 CS zum Beispiel viel mehr abgeholt. Mhm. Du sitzt da halt drin, hast halt diese Schalensitze und das gibt mir halt schon was.
Ja, 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 das stimmt, der hat sich besonderer angefühlt, definitiv, das stimmt, ja.
Ja. Aber jetzt muss ich dich natürlich trotzdem noch der Vollständigkeit halber fragen. Hattest du Fahrspaß?
Ja, aber sowas von, na klar.
Okay, also jetzt sind wir mal gespannt, ob irgendwer von euch unser Fazit, was vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen wirr rüberkommt, nachvollziehen kann. Schreibt uns dazu auch gerne eure Gedanken. Ihr wisst ja, Adressen habe ich jetzt schon genannt, werde ich nicht nochmal wiederholen, stehen auch nochmal unten in der Folgenbeschreibung. Und dann würde ich sagen, sind wir jetzt mehr oder weniger am Ende von Folge 35 angekommen. Aber wir wollen natürlich noch mal einen kleinen Teaser geben. Nächste Folge wird anders. Mhm. Und das Auto klingt so.
Also ich glaube, hier würde ich jetzt mal behaupten, ist es nicht ganz so eindeutig. Ich glaube, ja, das hört man nicht so sofort raus, welcher das jetzt ist.
Bist ein bisschen gnädiger,
ja,
diesmal mit unseren, ja, Hörern und Hörerinnen.
Auf jeden Fall.
Diesmal müsst ihr es nicht erkennen. Letztes Mal war ja schon Pflicht, dass ihr erkannt habt,
letztes
dass
das Pflicht,
jetzt definitiv Carrera S war. Okay, und jetzt habt ihr wieder 2 Wochen Zeit zu raten. Und wir sagen noch mal ein herzliches Dankeschön an Johannes von Kultwagenhalle. Sagen wirklich, tolles Auto, auch dem neuen Besitzer, falls der hier zuhört, herzlichen Glückwunsch, ganz, ganz besonderen Fang gemacht, weil, wie gesagt, 997 in einer seltenen Farbe ist, ja, kaum zu finden. Und damit würde ich sagen, danke an dich, Luca, und danke an euch fürs Zuhören und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.
Ciao.